Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Also ich muss jetzt nochmal nachgucken, ob ich da die Wahrheit sage.
Ob du die Wahrheit sagst.
Ja.
Aber an diesem Podcast-Tisch wird nicht gelogen.
Noch nicht.
Es wird nicht gelogen, aber manchmal wird die Wahrheit auch mal ausgelassen. Sagen wir es mal vielleicht so.
Ja, das ist ja vielleicht.
Das trifft es auf jeden Fall.
Ich meine.
Ja. Ja, das ist ja so. Über Sachen, die wir nicht sprechen, das ist, im besten Fall kennen wir es einfach nur nicht.
Im besten Fall. Im schlechtesten Fall haben wir es gehört und sind freundlich genug, einfach Sachen nicht anzusprechen, die uns nicht gefallen. Ja. Und manchmal passiert
aber das auch. Aber wir kennen halt auch, es gibt so viele Sachen, ne? Das ist echt so viele Rap-Sachen, so vielfältig. Es ist, wollte ich eigentlich später reinbringen, aber es ist vielleicht auch irgendwie gut mit reinzukommen. Wir nehmen hier am Ende Oktober auf, vor Ort in dem most Hip-Hop Place to be in Charlottenburg. Und ich weiß gar nicht, haben wir das letzte Mal eigentlich gesagt, dass wir jetzt vor Ort zusammen aufnehmen?
Ich habe
das Gefühl, dass wir es vergessen
haben. Ich glaube nicht, einfach weil das für uns, glaube ich, dann schon normal war oder im Sinne von, ist ja klar, Perfekt. Weil wir machen das jetzt immer so, aber das haben wir in der verschollenen Folge gesagt, die wir auch vor Ort aufgenommen haben, nicht in Charlottenburg, aber auch in West-Berlin. Jetzt also Charlottenburg. Und wir sitzen hier jetzt immer zusammen, tatsächlich. Face-to-face.
Ja, so ist es. Und ich weiß nicht, warum, ich habe Podcast geht los, ich habe einen Satz gesagt, mach zwei Nebensätze, wir sind drin, zack, Faden verloren. Es ist normales Leo-Dings-Podcast.
Du kamst von, es gibt ja so viel
Rap, Ende,
so
viel Musik. Genau, Ende Oktober, wir nehmen hier vor Ort auf, genau. Andersrum, hast du auch das Gefühl, dass so, was du so mitbekommst, also vor allem halt über das Internet, Social Media, das alles schon wieder so komplette 180 km/h Richtung Jahresendreview-Listen steuert?
Nee, eigentlich noch nicht.
Hab ich
den
tatsächlich
Eindruck hast du schon bekommen?
Ich weiß sogar gar nicht mehr. Und ich frage mich, ist tatsächlich jetzt, also die Folge kommt ja am 1. November raus.
Na klar.
Ist da auch schon Spotify Rap Day?
Nee. Ich glaube, das ist schon später ist der 1. November. Ich wollte gerade sagen im Dezember, aber ich bin mir fast gar nicht sicher, ob die das nicht vielleicht wirklich Richtung November machen. Aber spätestens so Anfang, Mitte Dezember, glaube ich.
Lass mich mal gucken, wann das letztes Jahr war. Wie suche ich das jetzt?
Spotify Rap Day bei Google eingeben, würde ich sagen. Oder ChatGPT fragen. Weiß nicht, was deine, wie du arbeitest, ob du Millennial oder Gen Z bist.
Ich habe Henry Kissinger gegoogelt. Weil wir erinnern uns noch an das legendäre T-Shirt, das es letztes Jahr gab. Ich habe es gesehen, Henry Kissinger died on Spotify Rap Day. Das war legendär.
Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Es ist der 29. November gewesen letztes
Okay.
Jahr.
Okay, naja, guck, okay. Dann haben wir noch einen Monat Zeit quasi.
Ja.
Oh, das heißt, nächstes Mal, wenn die nächste Folge rauskommt, könnten wir darüber vielleicht reden. Kommt drauf an, ob wir am 29. November dann schon aufgenommen haben. Das werden wir dann sehen.
Direkt. Nee, aber ich habe schon das Gefühl, dass es so ein bisschen in diese Richtung geht.
Ja.
Nicht nur deswegen, aber auch, weil ich habe dir ja auch so eine Liste mal geschickt mit vom Deutschrap-Blog. Liebe Grüße. Tolle Instagram-Seite, mag ich sehr gerne. Und der hat eben halt mal seine Hörer gefragt, oder was heißt Hörer, das ist ja kein Podcast, seine Leser und Leserinnen oder Followerinnen.
Ja.
Was sind so deren Alben des Jahres, und deswegen vielleicht dieses Gefühl, und ich bin auch wirklich mal so frei gewesen, da waren halt ganz viele Sachen drauf, die kann man schon sagen, die wir hier in dem Podcast besprochen haben oder absichtlich nicht besprochen haben, und es sind auch viele Sachen drauf, die ich einfach gar nicht kannte.
Ja.
Und ich habe mir da leider auch gedacht, die kenne ich nicht, irgendjemand hat dem Deutschen Blog geschrieben, hey, das ist mein Lieblingsalbum, also muss da was dabei sein, was vielleicht, also was offensichtlich mindestens einem Menschen
gut gefallen hat. Es kann ja sein, dass da ein super Hidden Gem dabei ist,
wo man sagt,
die musikalische Deutschrap-Entdeckung seines Lebens. Also ehrlich gesagt, das ist super unwahrscheinlich, aber ey, es kann sein.
Es kann sein, ja. Es war leider nicht so. Von den Sachen, die ich mir dann halt wirklich auch nochmal angehört habe.
Möchtest du?
Ich kann das drüber sagen. So, ich sag zuerst die Sachen, die so ein bisschen wirklich sehr, sehr unbekannt sind, was, also was auch die Spotify Klickzahl angeht. Da waren es, wurden zwei Künstler genannt, nämlich Q Jungle und King Cholera. Q Jungle hat das Album Gandhi Chronicles 5 rausgebracht. Also da wurden schon einige Chronicles getroppt, glaube ich. Und bei King Cholera und dann sprach der Bantu Gott.
Das hört sich alles so super spirituell an von den Titeln.
Ist,
was ist da los?
Ist weird. Ich habe auch zumindest bei King Cholera hatte ich das Gefühl, dass es auch in so eine Richtung geht. Das war eigentlich auch noch das Spannendste von drei Sachen, die ich gehört habe. Ja. Weil da hatte ich das Gefühl, dass so die Beats so ein bisschen, ich sag mal, experimenteller sind oder irgendwie das, was man jetzt nicht irgendwie hört. Ja. War halt inhaltlich teilweise nicht meins, weil es dann doch genau wie Q Jungle, aber auch nochmal im schlechtesten Sinne wirklich so sehr, sehr misogyne Lines und so richtiger Straßen, ich bin der harte Typ-Rap, wo ich mir denke, jo, also klar, wenn Leute das machen wollen und hören wollen, muss jeder selber wissen. Shoutout, liebe Grüße an Kurt Prödel an der Stelle und ja, aber es war nichts, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, man muss weitergeben. Und dann habe ich mir noch was anderes angehört, von dem ich eigentlich schon wusste, dass es furchtbar wird.
Antilopengang-Album, weil ich weiß, das stand auf der Liste.
Das stand auf der Liste, das habe ich mir nicht angehört, weil die Antilopengang kenne ich tatsächlich. Und von denen habe ich auch schon mal Songs gehört, man glaubt es kaum.
Das hätte mich jetzt auch gewundert.
Nein, aber ich habe mir tatsächlich frisch aus dem Ofen 3 teilweise angehört, die ersten paar Songs von dem Künstler namens Herr Kuchen. Und du, hoffentlich hat man diesen Atmer von dir gehört. Das wäre jetzt wichtig gewesen an der Stelle so. Weil du atmest durch, weil du, hast du schon mal was von dem gehört? Oder ist es einfach nur so basierend auf dem Gefühl? Oder man hat hier und da schon sehr viel Furchtbares gelesen?
Ich habe das Gefühl, schon mal von dieser Person gelesen zu haben. Und das, glaube ich, war nicht gut. Aber das ist, ehrlich gesagt, ich könnte, das ist
absolut korrekt.
Ich könnte auch nichts Konkretes benennen. Also so, ein Bauchgefühl.
Das ging mir halt im Endeffekt auch so, dass ich das irgendwie, irgendwie so ein YouTuber, der auch irgendwie Rap macht.
Ah, okay. Und blablabla. Okay, da bin ich schon
wahrscheinlich
raus.
Wahrscheinlich macht er auch Streams, so, keine Ahnung, juckt. Aber, also damit kannst du mich foltern. Also das ist wirklich, so dieses, ich habe mir überlegt, wie dann halt irgendwie, wie ich so gefoltert werde und jemand zwingt mich, einfach dieses Album zu hören und so Raw Dogging auf eine Wand zu schauen, so 8 Stunden lang. Herr Kuchen-Album hintereinander, der Typ ist einfach so,
CIA Masterclass.
Der fühlt sich, also unabhängig von diesem ganzen nebenbei, von was man wahrscheinlich an Stories und Scheiße von dem irgendwie besprechen könnte, aber man kann ja auch mal die Musik bewerten, unabhängig vom Künstler, also Werk und Künstler trennen in dem Fall, aber das war halt leider auch scheiße. Und hat sich für mich einfach so angefühlt wie ein Typ, der klingen will wie Kollega 2016, halt aber halt schlechter rappt und billigere Beats hat.
Und wir haben das Jahr 2024.
Und wir haben das Jahr 2024 und die Lines sind halt auch so, halt im Endeffekt das, was ich zu den Album davor gesagt habe, halt, ich sag mal so, eigentlich noch so mit Wie-Vergleichen und Scheiße. Das kann man bei den anderen Alben nicht vorwerfen, dass viele schlechte Wie-Vergleiche waren. Bei dem halt schon irgendwie so imaginäre Battle-Rap-Texte. Also es war für mich, ich habe noch nicht das ganze Album gehört, das muss man bei allen drei Künstlern, die ich jetzt gehört habe, auch sagen, ich habe so einen Eindruck verschaffen, wo ich dann gemerkt habe, also muss man ja auch mal machen, einfach mal so quer hören und gucken, okay, vielleicht was drin, man gibt dem Album so die ersten 3-4 Songs eine Chance und wenn da irgendwie nichts dabei ist, ja. Vielleicht habe ich einen Hidden Gem verpasst, das kann sein.
Ja, es hört sich nicht so an.
Wahrscheinlich ist es nicht so, das Gefühl traue ich mir dann auch zu, aber Herr Kuchen ist für mich, also das war absolute, also wo ich auch nochmal Gefühl gehabt, so ein Vorwurf in ihm, dass er halt einfach so in dieser Incel-Bubble einfach ein großer und wichtiger Bestandteil wäre. Und basierend auf der Musik habe ich das Gefühl, ja.
Also ja. Ich weiß jetzt, ich möchte jetzt keinen Vorwurf in den Deutschrap-Blog machen, aber man kann ja auch entscheiden, welche Einsendungen Dingern man da von seinen Followern mal reinpackt. Vielleicht hat er sich das
auch nicht
angehört, einfach nur alle Nennungen.
Ich glaube, er hat einfach alle Nennungen einfach aufgeschrieben. So, das. Da würde ich da jetzt keinen Vorwurf machen. So, aber ich finde es auch gut, wenn er das so macht. Ich würde da keinen Vorwurf machen, weil ich denke mir so halt, ich habe es mir jetzt mal angehört und offensichtlich gibt es Leute, die das so, die irgendwie gehört es halt auch zum Deutschrap dazu. Das muss man leider sagen, dass das halt so ist, dass solche Künstler, die machen Deutschrap, die gehören irgendwie dazu. Die haben ja auch, gerade halt dieser Dude hat einfach auch eine gewisse Reichweite und ja. Ist leider so. Kann man nichts machen. Ja, auf jeden Fall, da war für mich irgendwie schon so ein bisschen ins, wir gehen rein in den.
Ah, verstehe, aber da kamst du auch so ein bisschen her von, man guckt schon auf das Jahr quasi teilweise zurück. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hatte in letzter Zeit tatsächlich das weniger mitgekriegt, sondern eher so das, das Alben, die angekündigt werden. Und man hat dann so ein erstes Snippet-Thema, kommen wir vielleicht später nochmal ganz kurz drauf zu sprechen, Thema Tyler, the Creator-Album, dass Leute dann halt so eine Woche vor Release sind, oh mein Gott, Album of the Year wird dann droppen und so weiter, bevor man basically mehr als eine Minute gehört hat. Das ist halt auch schlimm.
So. Ja. Das ist so dieses, wir müssen, alles muss immer schon das Krasseste sein, das Social-Media-Momentum so. Weißt du, es kann nicht einfach mal so ein richtig gutes 8 von 10 Album sein. Nein, es ist immer direkt Album des Jahres, Album des Jahrzehnts eigentlich, Opus Magnum, besser als Kendrick Lamar, What the Fuck oder so. Irgendwas kommt immer.
Ja.
So, das geht mir auf den Sack. Aber dafür machen wir einen Rap-Stammtisch, wo wir unsere Meinung, wo wir immer 7 von 10 Songs besprechen und sagen, ja, es ist so, so gefühlt so eine 7 von 10. Also, guter Song, höre ich mir gerne an.
Ja, so. Es gibt auch Ausreißer.
Es gibt auch Ausreißer und ich glaube, keine Ahnung, wenn wir, ist so ein Ding, wo ich jetzt halt irgendwie für mich schon so überleiten kann, wir werden ja hier im Rap-Stammtisch auch nochmal, also das kann man ja sagen, wir machen eine Jahresrückblicksfolge, so wie wir es immer machen. Das hat Tradition, das will man machen, man will gerne darauf zurückschauen. Und wie gesagt, manche können es nicht früh genug machen, wir warten noch ein bisschen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich von dir schon weiß, was auf 1 stehen wird, jetzt schon so. Ich glaube, da kommt nichts mehr Besseres. Und ich habe so ein ehrlicherweise so ein bisschen Gefühl bei einem Album auch, das jetzt diesen Monat rausgekommen ist, dass da das ich sag mal, so eine gewisse Art und Weise untypisch ist für mich, was ich an Musik besonders gerne höre in letzter Zeit. Aber das neue Upsilon-Album, Haut wie Pelz.
Ah, wirklich?
Oh, ich fand es wirklich saustark. Es überrascht mich tatsächlich, dass du jetzt so darauf reagierst. Weil ich dachte so, wir haben beide sehr viele Songs irgendwie auf die Playlist gemacht. Da war schon klar, okay, wir reden über das Album.
Voll.
Ich war schon so, boah, also, ja, also das schiebt mich irgendwie ganz anders
als spannend.
Viele, viele Sachen, die ich gerne sonst höre.
Ja, na, dann lass da gleich reingehen. Bei mir war tatsächlich einfach auch einer der ersten Impulse, warum ich auch zum Beispiel Songs auf unsere Vorbereitungsplaylist gemacht habe, einfach, dass ich schon mitgekriegt habe, es wurde ja auch lange genug angekündigt und es war irgendwie klar, das wird Leute interessieren, aber auch als es gedroppt ist, hatte ich schon den Eindruck, es ist halt auf jeden Fall so eins dieser Deutschrap-Alben, wenn du einen Deutschrap-Podcast machst, darüber willst du dich schon austauschen und unterhalten, weil es schon irgendwie auf jeden Fall eins der wichtigen Deutschrap-Alben des Jahres ist. Und dann dachte ich, es bringt auf jeden Fall schon mal was, auch einfach Musik in diese Playlist zu fluten, falls du es also nicht auf dem Schirm gehabt hättest oder so, vielleicht nicht so viel Bock gehabt hättest im Sinne von, dann kann man sich auch, hat man eine Basis. Aber ich bin schon ein bisschen überrascht, dass du es so gut findest. Deswegen, tell me more.
Es ist halt irgendwie, ich meine, Upsilon macht ja also Sommers ist ja auch das Debütalbum von ihm und ja, man kennt ihn als Künstler oder wir haben ihn im Podcast hier natürlich auch schon öfter besprochen und ich glaube, wir hatten auch, als wir mal die Big Four gemacht hatten mit Was sind zur Zeit, das haben wir irgendwie vor,
ja.
Das haben wir irgendwie im Zusammenhang von diesem Gerda-Album irgendwie gemacht und
stimmt.
Da hatten wir ihn beide auch irgendwie groß auf der Liste. Ich habe ihn dieses Jahr nochmal auch auf Anti-AfD-Demos irgendwie auch reden hören und Musik machen hören, was ich halt auch stark finde, wenn ein Künstler sich in so einer Art und Weise politisch positioniert. Und er war ja damals auch so Ansagen gemacht, die dann halt auch über dieses, ich sag mal so, es gibt eine gewisse Art von Anti-AfD sowieso Lippenbekenntnis.
Ja.
Also würde ich vielleicht, ist nicht unbedingt ein Lippenbekenntnis so, weil ich glaube, dass die meisten Leute, die sich so positionieren, glaube ich das auch. Aber es ist halt teilweise so, würde ich auch sagen, das Bare Minimum, wenn man sich äußert, dass man sagt, dass man dagegen ist. Aber Upsilon ist halt eben diesen Schritt weitergegangen und hat halt irgendwie auf diesen großen Demos, die wir Anfang dieses Jahr gegen die AfD hatten, ist er halt eben auch darüber weitergegangen und hat auch als einziger auf der Bühne halt eben auch gesagt, ja, und halt auch nicht ihre Politik machen. Und hat das halt eben auch mal angesprochen, so was da sonst nicht so präsent war.
Ja, das waren spannende Demo-Zusammensetzungen auf jeden Fall. Das waren auch so eine Vibes von, wir feiern hier unsere Demokratie und verteidigen, aber so in einem linkslip-grünen Sinne halt so. Und also
exactly.
Ich glaube, dagegen ging es dann auch von ihm so ein bisschen im Sinne von, es bringt auch nichts, wenn irgendwie eine Abschiebepolitik bzw. eine Abschottungspolitik irgendwie von der Ampelregierung gemacht wird, nur weil das nicht die AfD ist. Ja,
check. Genau, das war ich so. Und allein deswegen ist es für mich auch ein spannender Künstler und er ist halt eben auch mit
einen Migrationshintergrund, den er auch betont und der Musik, die er macht. Ich glaube, ich spricht da halt auch. Es ist so schwierig für mich, so, weil ich habe keinen Migrationshintergrund. Aber ich habe. Naja, gut.
Es ist, alleine diese Ausstellung. Es ist so schwierig für mich, weil ich habe keinen Migrationshintergrund.
Ich habe mich nicht. Gut. Ich glaube, ich bin halt nicht der erste Rezipient, der dieses Album fühlen sollte. So, glaube ich. Ich glaube, es ist schon. Es ist ein Album, das eben seine Themen betont, die er halt hat. Und das sind nicht unbedingt meine Themen eigentlich.
Okay, also im Sinne von nicht deine Perspektive.
Genau, ja, es ist eigentlich nicht meine Perspektive, aber es ist halt trotzdem auch ein junger Mann, das ist auch nicht mehr meine Perspektive unbedingt.
Stark.
Aber trotzdem schafft er es einfach so, diese Themen so zu präsentieren, dass ich mich da trotzdem irgendwie so wiedergespiegelt fühle, teilweise.
Ja.
Wie er halt, es ist irgendwie auch so eine, teilweise halt auch eine Wut mit bestimmten Themen und halt auch so eine. Ich finde es halt auch, es passt halt perfekt zusammen, wie das Album musikalisch gemacht ist, weil es jetzt nicht so Rap-laut ist, was halt so eigentlich mir gefällt, sondern es hat so eine, ja, hoffnungsvolle Melancholie in sich tragen, so. So würde ich es für mich irgendwie beschreiben, wie ich es wahrgenommen habe. Und das, ja, das hat mich teilweise echt super mitgenommen und emotional werden lassen. Ich meine, da sind natürlich auch viele Songs drauf, die jetzt nicht so diesen. Ich habe Migrationshintergrund. Ich meine, es hört sich auch scheiße an, das so zu sagen. So. Aber ich meine, bei dem Song wie Baba, ey, da können wir halt, da haben wir ja auch schon hier im Podcast vor, ja, glaube ich, kommen der raus. Da sind auch schon einige Sachen, die jetzt schon länger draußen.
Lang her, ja.
So, aber das ist ja ein wahnsinnig genialer und großartiger Song. Und ja, da sind einige so drauf, irgendwie so auch. Und ich finde es auch, er schafft es auch so gut, so bestimmte Gefühle in greifbaren Sachen darzustellen, wie, also gerade wie bei dem Song Haut wie Pelz.
Ja.
Und wo er dann auch sagt, Hass fühlt sich an wie Pelz. So, und das ist so, das finde ich irgendwie, das hat auch so eine, ich sag mal, lyrische Stärke und so eine Greifbarkeit, wie ich das nur selten mitbekomme, so für mich in der Musik, die ich höre. Und ja, deswegen fand ich das wahnsinnig gutes Album und wahnsinnig viele tolle Songs drauf. Ein Album, das man auch, ich hab das Gefühl, ich habe es auch dann das erste Mal gehört, dachte ich, oh, es war gut, ich habe es nochmal gehört. Und es wurde auch immer besser, also es ist auch irgendwie so ein Grower für mich auch gewesen in der Hinsicht.
Ja.
Und ja, also sollte es jemand von euch, die uns da zuhört, noch nicht gehört haben, das würde ich euch wirklich ans Herz legen. Das ist für mich outstanding, was deutschsprachige Rapmusik dieses Jahr ja hervorgebracht hat.
Damn, du überzeugst sogar mich, dass ich da noch mal reingehen muss.
Okay, du hast nur einmal so gehört, oder wie war es bei dir?
Na, ich habe es einmal, als es rauskam, habe ich es so beim Kochen gehört. Ist jetzt nicht super ungestört, aber trotzdem, also es ist auf jeden Fall ungestörter, als jetzt so auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn hören. Also es war schon ein bewusstes Klar. Hören auch auf jeden Fall, wo ich jetzt keine große andere Soundkulisse hatte. Und ich habe es danach auch noch mal angehört. Auch noch mal dann verstärkt die Songs, die jetzt auf unsere Vorbereitungsplaylist gelandet sind.
Ist ja fast die Hälfte auch, also.
Ja, voll. Also ich bin trotzdem noch lange nicht so überzeugt. Irgendwie mich hat es überhaupt, ja, also mich okay. Es hat einfach gar nicht so doll connected mit mir, glaube ich, wie du das jetzt gerade bei dir beschrieben hast. Und genau, bei mir war es so, dass ich schon, also teilweise fand ich teilweise die Arrangements so super gelungen. Das ist ja, also ich weiß gar nicht, ob das für alle Songs gilt, aber viele sind ja produziert von Arman, beziehungsweise mit diesem Prod Arman Tag, was ja, glaube ich, sein Bruder einfach ist. Der arbeitet zumindest an fast aller Musik mit mittlerweile, die irgendwie von ihm rauskommt.
Sympathisch.
Genau, wie groß die Rolle ist, ob er jetzt jeden Song produziert hat, kann ich aus dem Kopf nicht sagen. Spielt aber auch gar keine Rolle. Und ich fand es dann immer so super gelungen, wenn es wirklich diese, du hast es ja auch schon angesprochen, was ja eigentlich gar nicht so typisch auch für, glaube ich, so dein Musikhörgenuss ist, diese ruhigen, zurückgenommenen Songs, die eben auch im Instrumental jetzt nicht besonders nach vorne gehen. Und die fand ich auch mit am gelungensten. Also eigentlich Absilon mit so einem Streicher-Arrangement, das ist, glaube ich, auch das, wo ich mich am meisten für begeistern konnte. Und ich fand es dann genau meistens irgendwie unpassend oder dachte mir, ja, hier geht's für mich irgendwie auch nicht zusammen und ich fühle auch irgendwie die Botschaft nicht, wenn versucht wurde, da so Art Banger draus zu basteln, da bin ich komplett ausgestiegen. Also zum Beispiel so reiche Freunde mit Boondog zusammen, der hat by the way auch ein Album letzten Monat rausgebracht, ist auch irgendwie super hyped gerade. Und also hat so gar nicht bei mir gezündet. Ich dachte mir so, ja, da kommt halt nicht viel, also kam irgendwie nichts bei rum. Ich dachte mir so, da konnte sich irgendwie nicht so richtig entschieden werden, ob das jetzt so einfühlsam angreifendes Instrumental ist oder ob da nach vorne gegangen werden soll, dann ist es für mich irgendwie so verpufft. Aber also ich habe einfach, glaube ich,
ich checke komplett, was du meinst, aber ich finde es halt eben, es ist wirklich noch, ich finde es schon trotzdem noch passend so. Also es ist halt auch so, ich meine, was sind so die großen Artists zur Zeit? Da geht es halt quasi nur so beattechnisch komplett auf die Fresse und komplett laut eigentlich. Also zumindest so im Rap-Bereich. Und da finde ich die trotzdem, ich checke, was du meinst, wie so bei Brustumfang oder auch Reiche Freunde. Ich mir denke so, aber ja, das ist trotzdem immer noch so, das ist, obwohl das eigentlich ein kraftvoller Beat sein soll und es passt, also es passt andererseits aber auch zur Lyrik in dem Moment.
Ja.
Aber ich finde es trotzdem noch weit davon entfernt, irgendwie, keine Ahnung, ein Chiago-Song zu sein oder so.
Das habe ich ja, das
habe nee, ich nee, auch nee, gar aber also, ich meine, das ist ja das, was ich meine, so ey, das ist gerade
ja,
so
ja,
das, wo,
ja,
also ist auch Chinago vielleicht auch schon wieder so ein bisschen
2022, nein, klar, genau, I don't know, but so im Sinne auf die Fresse ist es ja, also weder gewollt eben, noch hört es sich so an, das noch, ist ja klar, ja, ja.
Das ist immer noch verhältnismäßig ruhig. Ich glaube, es ist halt irgendwie immer noch so ein Song, den kannst du halt eben mit deiner Mutter hören und dann denkst, oh, was ist denn das für ein Krach? So, das glaube ich so der Maßstab. So.
Weißt du, ich glaube, da.
Glaubst du?
Das glaube ich nämlich, exakt nicht. Also, ich halt nicht. Ich glaube, das ist halt ein Album, was man komplett seinen Eltern vorspielen kann. Die sind so, ey, ist ja voll toll, wie lyrisch Deutschrap geworden ist. Und die hören sich ja voll sensibel an jetzt. Das mögen wir. Die sind, also, ich finde es halt, das ist, also, ich glaube, ich bin auch ein bisschen mehr auf der Suche danach gerade wieder. Und mich fuckt auch so ein bisschen diese, ich sag mal, New Wave, die eben nicht in die Techno-beeinflusste Richtung geht. Also lass mal Ago und Ikimel auf der einen Seite stehen. Die meine ich gar nicht. Ich meine halt eher so dieses Zartmann, Berg, neue deutsche Welle, Pop-Rap-Mix-Up, was zurzeit irgendwie das passiert. Das würdest
du noch als Rap bezeichnen?
Naja, also Berg stand zum Beispiel, der stand zum Beispiel neulich bei Unreleased Berlin auf der Bühne.
Und ja, aber Unreleased Berlin ist doch kein Hip-Hop. Also es hat schon einen starken Hip-Hop bezieht, aber da sind,
ich glaube, da sind schon alles Mögliche, was gerade interessant ist. Ich glaube, dass sie sich schon explizit als Hip-Hop verstehen.
Wirklich?
Ja.
Okay, das wird mich überraschen, aber gut,
ich glaube dir das schon. Jetzt erstmal. Also das ist ja auch nur als so eine Abgrenzung von, was ich ungefähr meine und wie die Sounds, die ich ungefähr meine. Und mein Problem oder was mir, glaube ich, einfach nicht so zusagt, das ist gar nicht so eine allgemeine Kritik, sondern eher so ein persönliches Ding ist so, ich finde es halt so recht wenig giftig, obwohl Absilon, wie du gesagt hast, ja, also der hat ja immer noch, hatte er damals schon, ich glaube, wir haben auch wirklich angefangen, ihn von Anfang an zu besprechen, als die Gast-EP als erstes richtiges Release rausgebracht hat, haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen.
Ja.
Und wie gesagt, stabile politische Standpunkte und daran hat sich auch nichts geändert, aber ich finde halt, für mich fehlt da so diese Aggressivität oder das Giftige oder das bisschen Dreckige.
Und genau deswegen ist es halt auch so geil. So, weil das, was du hast, das denke ich mir, das höre ich halt bei so vielen anderen. So, weißt du, diesen völlig berechtigte Aggressivität, die man haben könnte oder diesen Hass, weil bestimmte Sachen so scheiße sind in dem Land.
Ja.
So, die werden halt nicht aggressiv formuliert, sondern es hat eben diese melancholische, ruhige Ebene, wo man das ist quasi schon ein bisschen ernüchtert
irgendwie. Das ist dieses Balladenhaftige teilweise halt auch. Und
aber ich finde, das ist halt für mich auch was Neues, so in der Form. Das gibt es in Deutschland halt so mit dieser Thematik halt nicht.
Ja.
Also stell dir mal vor, wie dieses Album, diese Themen, wie würde das ein Manuelsen machen, so.
Ja, das also Manuelsen war musikalisch aber auch noch nie ein Vergleichspunkt, den man ranziehen kann, finde ich. Also, weiß ich nicht.
Schon, klar, aber auch
es ist Wahnsinn, auch
ein ganz wirrer Vergleich. Es ist einfach Wahnsinn, so.
Wie du das, weil der Absilon Review einfach schaffst, Manuelsen mal ins Spiel zu bringen.
Ich bin,
aber, ja, weil, also ich weiß
grundsätzlich
aber, was du meinst.
Um das auch nochmal zu bemühen, diesen alten Twitter-Spruch, aber Manuelsen wohnt völlig zu Recht mietfrei in meinem Kopf, also von daher.
Ja.
Er kommt auch immer wieder um die Ecke, so. Es ist ich folge ihm ja noch nicht mal, aber trotzdem siehst du dein Video, wie er Keks abascht. So.
Ja.
Das holt mich ab. Das will ich auch sehen. So.
Prinzenrolle Keks, aber auch einfach ein sehr abaschbarer Keks, muss man sagen.
Jetzt Top 4.
Die Big Four.
Kekse nach Abaschbarkeit sortiert.
Ja.
Bruder.
Später vielleicht, später.
Ich könnte nicht mal 4 Keksorten nennen, also.
Ja, wird schwierig. Aber ja. Ich verstehe es aber total, also ich finde es total fair, dass du sagst, dass genau sowas auch der Punkt ist, dass es dich eher überzeugt. Und genau, bei mir ist es wirklich, ich glaube, ich suche gerade andere Sounds auch einfach, die mehr mit mir connecten. Deswegen bin ich da einfach so ein bisschen rausgefallen. Ja. Mit allem anderen gehe ich insgesamt mit. Ich glaube, ich fand die Songs immer noch am langweiligsten, wo halt mehr geflext wird, weil ich finde es, also das ist zwar sehr Hip-Hop, aber es passt irgendwie nicht ganz zu Absilon, wie er sich sonst gibt. Ich finde, dafür geht er auch nicht über die Grenzen genug. Naja.
Ich will dich jetzt nicht exposen, weil du vielleicht keine Line nennen kannst.
Ja, ich kann keine Lines nennen. Ja.
Kannst du Songs nennen, wo du denkst, das ist so?
Findest du nicht, dass es auf Reiche Freunde nicht schon auch so ein bisschen ist? Also dieses so.
Das ist also eher so dieser typische Kreis bleibt klein Dings eigentlich.
Ja, ja, so, ne? Genau. Also so. Also ja. Anti-Posing als Posing. Sie machen sich ja auch teilweise über Leute lustig, die halt irgendwie so, keine Ahnung, Koks im Club und Teenager aufreißen, aber inszenieren sich ja auch gleichzeitig als, ich weiß nicht, den Coolness-Faktor sehe ich bei Absilon einfach irgendwie nicht so. Egal.
Okay.
Ich hab das Gefühl, du moderierst auch alle meine Kritiken einfach so souverän weg, dass meine Punkte, ja.
Ich sag dazu nichts, also das ist ja auch,
es ist will ich
gar nicht.
Es ist so, das Hörgefühl halt einfach, ja, ja.
Willst du damit etwas sagen, dass Musik nicht objektiv beurteilbar ist?
Doch, natürlich. Musik ist auf einer Skala von 1 bis 10 beurteilbar, und zwar objektiv.
Wo wären wir? Wir sind ja auch immer noch in Deutschland, also bitte.
Und darum geht es auch bei Musik, dass man sich von 1 bis 10 einordnen kann.
Glaubst du, dass so bei Major-Labels, da sitzen so Leute, die hören sich Musik an und die haben dann so eine Liste und die geben dann so Punkte für verschiedene Kriterien und
ja,
haben dann nachher so einen Punktescore, ob wenn sie es sein oder wen sie nicht.
Also gut, ob das jetzt so
Excel-Liste,
ob das jetzt
und da steht dann so Vermarktbarkeit, lyrische Dichtheit,
genau, ob das jetzt so ein
cooles Faktor,
so ein starrer Punktescore ist, das wage ich mal zu bezweifeln, aber so ganz generell, ja. Genauso stelle ich mir das vor und ich finde, genauso sieht Labelarbeit von außen auch aus.
Ja. Der ein oder andere Künstler, der vielleicht nur reingefallen ist, weil Excel falsch hochgerundet hat oder so. Kann sein, vielleicht war es so, man weiß.
Ja, vielleicht diese. Aber ja. Ja, auf jeden Fall spannend. Ich glaube auch, dass viele Leute total mit deinem mitgehen. Und ich bin dem auch gar nicht so opposed. Ich glaube, ich bin so ein bisschen opposed gegen, also für mich ist das so gar kein Richtung Album of the Year Kandidat, um diesen Bogen zu machen. Aber
ja,
auch nur das. Also ich finde es darüber hinaus immer noch ein gelungenes Album auf jeden Fall. Nur, also bei mir ist es, sagen wir einfach mal, noch nicht dieses, dass ich das als so outstanding empfinde, wie das bei vielen anderen bei dir ja auch ist, aus total gut geschilderten Gründen auch. Auf der anderen Seite, also ne, wie ich es geschildert habe, so viel mehr bin ich auch noch nicht reingegangen.
Ja.
Vielleicht kriegt es auch einfach noch 2 Listens als zusammengehöriges Album und nicht noch in der Vorbereitungsplaylist. Und vielleicht zündet es bei mir auch noch mal anders so. Dafür haben wir noch unsere Jahresabschlussfolge im Dezember. Und vielleicht komme ich dann um die Ecke mit, ey, das Absilon-Album, das ist von Anfang an recht, das ist so krank.
Okay, vielleicht ist es so. Ja, okay. Bin ich auch überrascht, dass du es so siehst. Hätte ich ehrlicherweise anders gedacht. Aber gut, so überrascht man sich manchmal.
Ja.
Aber trotzdem möchte ich dich natürlich gerne fragen, was hast du denn den Monat so Neues gehört, was dich vielleicht dann auch mehr beeindruckt hat als das? Weil
ja.
Das melancholische Ja kommt als Antwort. Nix, scheinbar.
Naja, Musik habe ich schon gehört. Ich hatte echt den Eindruck, dass ich zwischendurch so dachte, wir haben jetzt immer ein bisschen länger Zeit zwischen den Folgen, die wir aufnehmen. Also sprich, eigentlich sehr genug Zeit, um neue Songs irgendwo raufzuhauen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass ich ganz schön wenig Hip-Hop-Musik ansonsten gehört habe. So, wo waren die großen Alben? Da habe ich mich zwischendurch gefragt, was geht international gerade ab? Was verpasse ich hier? Warum ist da nichts mit dabei? Dann gucke ich jetzt die Liste durch. Naja, ich sag mal so, ich habe ein anderes Album noch, wo ich denke, da könnte man drüber reden. Ich finde, es schließt sich auch perfekt an das an, was wir gerade besprochen haben. Das ist zumindest teilweise sehr, sehr stuck bei mir, weil ein anderes auch lang darauf hingefiebertes Album, glaube ich, nachdem es angekündigt wurde, ist das von Bazazian, der ein Producer-Album rausgehauen hat und damit sein Debüt, beziehungsweise das erste Mal, dass er halt ein ganz eigenes Album rausgehauen hat.
Das ist auch Quatsch eigentlich, aber Aber also, ja, streng genommen ist es halt so.
Also genau, als Solo-Album das Debüt, der ist natürlich, ich glaube, wir haben schon genug auch über ihn und seine Musiken geredet, so natürlich schon jahrelang im Game und ein total wichtiger Faktor. Ich glaube, wir sind immer noch auch sehr geprägt durchaus, ja, also durch die Phase, als es einfach die Achse als Projekt gab, was er zusammen mit Farhad hatte, die ja auch Solo-EPs rausgebracht haben, für Haiti eine ganze EP, die Django-EP produziert haben. Und also das sind immer noch, genau, geisteskranke Werke eigentlich, die also in den Jahren, die sie jetzt schon draußen sind, fantastisch auch gealtert sind. Und genau, Basazian hat er nicht so, wieder so ein Halbfakt, aber hat Basazian Rücken an die Wand produziert oder mitproduziert schon, ne? Also
er ist für Haftbefehl ja auch generell der Haus- und Hofproduzent von Haftbefehl, das kann man
genau so sagen. Nur bei Rücken an die Wand war ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber genau, also
ich guck mal nach.
Auch auf jeden Fall da ein outstanding Producer, auf jeden Fall im deutschen Bereich, und jeder, der irgendwie unterwegs ist in diesem Genre so, der kennt auf jeden Fall Songs von Basazian, an denen er mitgewirkt hat. Genau, und jetzt halt der große Moment gekommen, wo er einfach mal das Ganze umgedreht hat und die Artist quasi auf seinen Release geholt hat, was ja, also, ne, das ich finde immer noch, das Konzept Producer-Album ist eigentlich an sich erstmal ein gelungenes, und ich habe da auch immer Bock drauf. Ne, er hat ja dieses Prinzip eigentlich perfekt durchgespielt, im Sinne von, ich bastel Beats, aber ich hole mir schon auf jeden Song einfach Feature-Gäste und ich hole mir Vocal-Parts von diversen Artists, und dann entsteht halt irgendwie so ein Gesamtwerk. Genau, und so bin ich so ein bisschen reingegangen. Wie gesagt, man hat es in der Vorankündigung schon mitbekommen, das war auch so ein Album, wo Leute waren, da droppt bestimmt ein potenzielles Album of the Year, weil guckt euch mal diese Tracklist an. Und dann habe ich mir die Tracklist angeguckt, die auch schon vorher veröffentlicht wurde, und habe festgestellt, dass diese Tracklist eine massive Red Flag war, weil einfach dreimal Schmidt-Feature auf diesem Album.
Ich wusste, dass du es sagst. Schmidt.
Schmüt, der deutsche Rapper Schmüt, Pop-Rapper, Sänger, was auch immer, der Artist Schmidt.
Ja. Kannst du nochmal zusammenfassen, welche Vorbehalte du da zu Recht hast?
Ja, seine Musik hauptsächlich.
Okay, seine Musik. Also gar nicht dieses, war ja nicht auch das Thema, ich will jetzt gar keine Lust darüber länger zu reden, aber er war doch auch irgendwie so, wo so in die Offensive gegangen ist, weil es irgendwie so auch Vorwürfe häuslicher Gewalt gab und hat das dann selber öffentlich gemacht.
Ja,
und dann nochmal so ein weird Twist, aber
ja,
war was Neues.
Voll, da hätte ich ihn jetzt noch gar nicht reingezogen, weil das Ding ist noch relativ frisch. Ich glaube, das ist jetzt auch nur so ein Monat oder ein paar mehr Wochen als das her.
Ja.
Und eigentlich genauso, wie du beschrieben hast, ist er quasi in die Offensive gegangen und sagt halt, dass ihm fälschlicherweise vorgeworfen wird und er, glaube ich, auch in Gerichtsprozessen irgendwie noch mit drin hängt, dass er häusliche Gewalt ausgeübt haben soll. Ich weiß nicht, ich finde, man kann das irgendwie noch wenig einordnen, weil es klang erstens relativ authentisch und ehrlich und zweitens ist das ja der große Fehler bei Männern, die sowas schreiben und authentisch und ehrlich klingen, drauf reinzufallen und ihnen zu glauben, weil in den meisten Fällen eine Frau, der häusliche Gewalt oder andere Gewalt jeder Art angetan wird, meistens im Recht ist, aber nicht unbedingt immer Recht bekommt, und deswegen weiß ich gar nicht, ob man dazu irgendwas sagen kann.
Es ist auch schwierig.
Also ich kann hier weder sagen, dass ich denke, dass Schmidt hier super suspicious ist, abgesehen davon, dass Männer in solchen Situationen erstmal generell probably eher schuld sind, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo es einfach nicht zutrifft, in der Unterzahl.
All men are trash.
Und genauso wenig. Also ich habe keinerlei Statements oder sonstige Äußerungen von der Frau, die in der Sache mithängt, deswegen habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das einordnen soll. Muss man abwarten, glaube ich.
Muss man in dem Fall vielleicht auch gar nicht so. Also es ist halt.
Ja, aber das war
es ist halt was Besonderes, weil halt eher so nach, ich sag mal so, nach vorne gegangen ist oder das öffentlich gemacht hat.
Aber ich finde, das ist halt inhaltlich, sagt einem das immer noch nichts. Das kann auch einfach nur eine schlaue Strategie sein, um eben nicht diesen Moment zu haben, dass einem das vorgeworfen wird von der anderen Seite.
Kann sein,
also
kann halt aber auch nicht sein. Es
deswegen. Das, also da
ich liebe ja die Bundesrepublik Deutschland, und deswegen gilt natürlich im Zweifel für den Angeklagten erstmal.
Ja, lieben wir.
Wie viel Ironie war in der Aussage? Wir wissen es nicht, es 100%. Bleibt offen, so ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Ja, finde ich, naja.
Das spielt aber, das spielt in dem Fall keine Rolle. Und
keine außerdem, Rolle,
also
okay, ja.
Mein Schmidt-Hate, der ist deutlich älter als dieses Statement, das muss man auch sagen.
Ich weiß, du hast es von Anfang an, du fandest Schmidt von Anfang an ganz furchtbar, und ehrlicherweise muss ich halt sagen, so für mich ist es halt einfach ein Sänger, der halt ab und an mal irgendwo auf Songs drauf ist, und ehrlicherweise, ich sag mal so, ich würde es nicht auf ein Schmidt-Konzert sehen, aber so auf einer musikalischen Ebene, es fuckt mich nicht unendlich ab, wenn ich einen Schmidt-Part höre. So, irgendwie habe ich mich von deinem deiner Kritik irgendwie so ein bisschen anfressen lassen, aber eigentlich habe ich es nochmal jetzt gerade, weil ich das Album auch öfter gehört habe, habe ich gedacht so, ich finde es eigentlich okay. So, es erobert mein Herz nicht, ich finde es nicht wahnsinnig geil, aber es ist halt auch, es ist auch kein Track, wo ich sage, oh Schmidt, oh nein, skip.
Du bist halt auch keine mit 20-jährige Frau, natürlich erobert das dein Herz nicht, aber bei der Zielgruppe wirkt's. Naja. Ich weiß nicht, ich finde Schmidt als Künstlerpersona.
Das kannst du ja einschätzen als mit 20-jährige Frau, David.
Ja, das ist richtig.
Ja, was soll man sagen? Das ist okay.
Ich weiß nicht, ich finde Schmidt als Künstlerpersona einfach also komplett suspekt. Ich finde die Texte schon immer super anbiedernd und irgendwie komplett fehl am Platz. Auch dieses Haftbefehl-Feature geht bald mit Rin auf Tour. Und ich denke mir so, das sind wirklich so Strömungen, wo ich mir einfach nur so denke, nee, ich komme mit dem Vibe wirklich überhaupt nicht klar. Ich sag's, wie es ist. Aber okay, von dieser, wie gesagt, so Red Flag
das, einfach das nur. Das war die einzige Red Flag. Es war die Red Flag 3 Schmidt-Songs.
Ja, also.
Und das war eine 50%ige Red Flag für das Album.
Zumindest die schon mal auf den ersten Blick. Das funktioniert ja quasi ohne Sound. Und dann bin ich ins Album reingegangen. Und also ich muss auch sagen, dass mir die Schmidt-Songs auch überhaupt nicht zugesagt haben, wo er mit drauf war, ist halt leider wirklich so. Und basically war es so, dass es eigentlich bei der Hälfte der Songs so war, dass ich das irgendwie, weiß nicht, bin ich auch noch nicht so richtig reingekommen. Und teilweise war es bei den anderen Songs so, dass ich mir dachte, ah geil, das funktioniert ja perfekt und genauso muss ich das Basazian-Album anhören. Und ich habe echt, also wir haben ja gerade schon auch ein bisschen drüber gesprochen über Ich vermisse Härte und ich meine, bei einem Basazian Song, Tape, ja, Album, ja, da kriegst du halt, du kriegst Distortions, du kriegst abgehackte Sounds, du kriegst so Störgeräusche, einfach nur die im Hintergrund wabern, dann werden die auf einmal weggenommen und du checkst erst, da war die ganze Zeit irgendwas Ekliges im Hintergrund, aber du kannst es auch nicht so richtig identifizieren.
Ja.
So funktioniert dieses Album in seinen, wie ich finde, besten Momenten und das hat so reingeknallt.
Ja, also, genau, ich finde, es ist halt auch genau dieser mächtige Sound, der halt auch mit viel Bass daherkommt, das ist ein Hip-Hop- ich habe vorhin gesagt, so absolut vielleicht nicht das Erwartbare für mich, sehr gute Album.
Ja.
Basazian ist dann halt schon, ich erwarte genau sowas und das hat es im Endeffekt auch geliefert.
Ja.
Wobei ich halt sagen muss, ich weiß nicht, ob ich jeden Song richtig gut fand, so, weil es sind auch andere schwierige Künstler drauf, aber weniger als beim Gerda-Album, glaube ich.
Also, warte mal, wer sind die schwierigen Künstler für dich?
Das lassen wir offen. Nicht so viele, es ist
also einer. Das interessiert mich jetzt schon. Also außer du meinst einfach OG Kimo aus Gründen, die wir nicht näher erläutern, das fände ich okay.
Ja.
Ja, okay. Ja. Und wen wundert's zusammen mit Schmidt? Und dann noch dieser beschissene, der heißt Rottweiler, der Song. Und ich denke, das ist total als Absicht gemacht, dass das Schmidt so super softe Stimme da irgendwie drüber geht. Und du hast halt eigentlich diesen pur aggressiven Hund, den du dir irgendwie vorstellst. Du denkst, keine Ahnung, denkst halt an so einen aggressiven Rottweiler, der von der Leine schon so losging will. Und du kriegst dann diese sanfte Schmidt-Stimme als so Gegensatz. Und ich denke mir so, ihr habt alles falsch gemacht, als ihr das geplant habt. So, ich will, also das, ja. Er hat mich auch geärgert.
Ja,
ist ja so.
Der arme Hund.
Ja. Der arme Hörer, der mit diesem Song entlassen wird. Aber back to the positives.
Back to the positives. So, ich hau jetzt ein Statement raus an der Stelle. Und zwar, outstanding Song für mich auf dem Album ist ein Haiti-Song. Und ich hau raus, das ist der beste Haiti-Song der letzten 5 Jahre. Für mich.
Mein Gegenstatement, der Haiti-Song ist nicht der beste Song auf dem Album. Und nicht der beste Haiti-Song der letzten 5 Jahre.
Okay, das erste hätte sich nicht unbedingt widersprochen. So, aber ich fand's wirklich, das ist so. Weil ich lieb halt auch, ne, wir hatten, du hast vorhin schon gesagt, die Achse Haiti, Django EP, das war für mich so eine der geilsten Haiti-Projekte so.
Ist für mich immer noch legendär.
Und dieser Song passt genau da drauf. So, das ist halt so weird, weil das ist so 2017 gekommen, wir sind jetzt 7 Jahre später und du kannst immer noch einen Sound machen und es hört sich immer noch spannend an und frisch und distorted und es passieren interessante Dinge auf dem Haiti-Song mit Basazian. Also es finde ich wahnsinnig gut. Also Schutt und Asche. Ich sag's dir, ich würde mir wünschen, also wenn Haiti wieder ein bisschen mehr so klingen würde, ich check auch komplett, wo sie musikalisch gerade, in welche Richtung sie geht. Und dass sie das, ich traue ihr halt immer, also absolut, Haiti ist die Künstlerin, die macht halt das, was sie richtig findet und was ihr gerade gut gefällt.
Ja.
Und die lässt sich da, glaube ich, auch relativ wenig reinreden und das finde ich extrem respektabel. Aber es ist halt, mein Hörgeschmack ist dann halt eher sowas wie Schutt und Asche mit auf dem Basasien-Album.
Ja, ich fand den Song aber auch gut auf jeden Fall.
Dann sag mal, ganz cherry-picking, was war denn dein Highlight auf diesem Album?
Ja, also ich muss auch sagen, wahrscheinlich einer der Songs, das Album ist wirklich noch nicht lange draußen, wenn wir aufnehmen, aber die ich dann tatsächlich recht outstanding oft auch nochmal einzeln angehört habe, weil der mich extrem schiebt. Und das ist Fleisch und Geld von, also Brutalismus 3000 sind drauf. Und also ja, den finde ich so unfassbar gut. Da funktioniert dieses geil, Element für mich so am besten. Das also, ne, ich höre jetzt auch gleich auf mit dem Schmidt-Bashing, dafür haben wir die Folge ja auch nicht gemacht, aber für mich funktioniert es auf dem Album ganz generell am besten. Das ist auch so ein altes Klischee, aber wenn quasi dieser Produzent, dessen Stil ja auch im Vordergrund stehen soll, dieses Albums, angereichert von den Feature-Gästen, halt die Stimmen der Feature-Gäste, die drauf sind, halt wirklich so instrumentenartig benutzt und eigentlich so ein bisschen zerschnippelt und halt eigentlich eher als ein Sound, denn einfach nur als so eine klar erkennbare Stimme einsetzt. Und das funktioniert bei diesem Brutalismus 3000-Song
perfekt. Wer ist Brutalismus 3000?
Ich glaube, das ist ein Duo. Die machen halt so elektronische Musik und sind aber super, super fame geworden über Landesgrenzen hinaus und haben mit Hip-Hop, ich würde mal sagen, bedingt nur was zu tun.
Ja.
Aber sind halt einfach super spannende junge Künstler, die sich recht schnell einen Namen gemacht haben und, glaube ich, auch schon in echt coolen und angesagten Venues irgendwie in Europa, ob die jetzt in den USA waren, weiß ich gar nicht, aber da auf jeden Fall gespielt haben und genau kommen. Also so Produzenten-DJ-mäßig, wenn man möchte, mit Performance-Anteilen und kommen aus Berlin-Neukölln. Genau. Okay. Aber die haben, also genau, die sind
ja, nee,
teilweise sehr steil durch die Ecke gegangen in den letzten Jahren.
Ja, genau. Es ist halt, ich sehe irgendwie, dass die bekannt sind und groß sind, aber ist halt auch jetzt, wenn man sich die Tracklist anguckt und welche Künstler Basasien sich auf sein Producer-Album geholt hat, ist es halt, glaube ich, auch der einzige nicht, also so fast so nicht, also ja, es gibt noch einen Blumengarten-Song, ja, genau. So. Und dann ist es halt irgendwie, da gibt es so Leute neben, ne, klar, irgendwie Schmidt oder halt auch Levin Diam und also das Platinum, die halt vielleicht eher auf einer gesanglichen Ebene funktionieren, aber die schon irgendwie auch viel im Hip-Hop machen, so.
Ja, voll.
Aber ja, das ja, fand ich auf jeden Fall auch
Also der schiebt mich komplett auch wirklich diese Verzerrung, also du hast so ein Part, das hört sich an wie eine komplett so Overdrive-gesteuerte Gitarre, die irgendwie so ein wildes Solo spielt, dann kommt aber noch so ein drübergelegter Synthi-Sound drauf. Also ich finde, der geht halt wirklich extrem hart nach vorne und ich mag dieses, also da passt auch der Bandname einfach so krass wegen Brutalismus 3000, weil es ja, eigentlich würde ja so ein Mensch als Bestiengestalt entworfen, wo quasi die Körperteile einfach durch harte Stoffe ersetzt werden. Also die Zähne sind chrom, auf der Haut ist Beton, irgendwie, es gibt noch alle, dieser Körper besteht eigentlich aus Metall und so weiter. Also irgendwie sowas richtig Hartes, Unförmiges, irgendwas Ekliges, was aber so Fantasy-Anleihen hat. Und ich weiß nicht, das macht irgendwie ein extrem starkes Bild auf. Ich finde den Song extrem schiebend. Ja.
Okay, ja, cool.
Und das halt alles nur so mit Fetzen. Also den Song, ich finde auch, fast jede Person hätte basically diese Texte auch irgendwo einsehen können. Da ist so viel Autotune und so viel Verzerrung und alles drauf. Das hat halt auch noch kaum was Menschliches, diese Stimme. Und das passt halt so gut zusammen. Ja, den fand ich echt, also den finde ich richtig gut. Einer meiner bisher wahrscheinlich so liebsten Deutschrap-Banger des Jahres, muss ich echt sagen. Also, ja, krank geil.
Okay, heiß.
Obwohl ich ehrlich gesagt bisher mit Brutalismus 3000 auch ansonsten super wenig zu tun habe. Also ich weiß um die Existenz, aber es, glaube ich, geht ansonsten, ist ansonsten jetzt nicht so Mucke, die ich viel anhöre. Deswegen, ja. Hat mich insofern auch überrascht, aber komplett gezündet. Ja.
Übrigens, eine Beobachtung, die ich da die ganze Zeit hatte,
ja.
Vielleicht auch ist nochmal dran, weil ich hier nebenbei halt auch die Playlist irgendwie schon mal irgendwie Sachen reinschiebe.
Na klar.
Aber das Cover von 100 Angst, das sieht halt, ich meine, es ist so ein, es ist Basasian, der, ich sag mal so, hinter einem Wellblechplastik irgendwie so, genau, gefühlt so aufgenommen ist.
Plexiglas mit Struktur, würde ich auch sagen.
Genau, ja. Aber wenn du das halt nicht so genau anguckst, dann sieht es halt irgendwie aus wie ein Reverse-Cover von dem Epsilon-Album.
Ja,
und das ist halt auch, es passt halt auch irgendwie so von, wie die Musik ist und wie es dargestellt ist.
Evil
ist halt,
Epsilon auf diesem Cover.
Ja, das fand ich auch, find ich, also ich frag mich, ob das irgendwie nicht eine Verwandtheit irgendwie hat, auch so bewusst, wahrscheinlich nicht, aber irgendwie.
Ich meine, es hat zumindest diese Parallele von, ist einfach wieder ein sehr starkes Ding geworden, denn das Face einfach als Cover zu nehmen, einfach einen, im weitesten Sinne recht simplen Shot des Gesichts, wie gesagt, bei Basazian ist quasi noch Effekt drauf, dadurch, dass er irgendwie hinter, ja, hinter einer Oberfläche steht, aber bei Absilon ist es ja wirklich dieses ganz Simplistische mit, wir machen eine Porträtaufnahme im weitesten Sinne.
Ja, ist so. Anderes Thema oder dazu noch.
Ja.
Du hast, ich habe mich das gefragt, weil du hast aus irgendwelchen Gründen nochmal auch auf unsere Vorbereitungsplaylist auch einen Gerda-Song drauf gemacht. Und ich frage mich, ob das nicht einen Zusammenhang mit dem Basazian-Album ist, nee, weil das sind ja so schon das auch so zwei große Alben, die irgendwie, also auch, das hat mich ja auch überrascht. Ich muss nochmal zu diesem Deutschrap-Blog, weil das haben ja ganz, ganz viele Leute offensichtlich auch als Album des Jahres bezeichnet. Ich mir dachte so,
das Gerda-Album?
Ja.
Das überrascht mich überhaupt nicht.
Mich überrascht trotzdem. Ich fand das, also,
das ist doch,
wir haben ja hier länger drüber gesprochen, aber
ich finde, das ist super voraussehbar. Ach,
das sind doch wenig gute Songs drauf.
Das sehen wirklich
andere
also
Leute.
Ich möchte jetzt nicht sagen, dass nur wir das so sehen, aber also das, ich fand, das ist beim Feedback, beim Echo zu diesem Album irgendwie klar rumgekommen, dass für viele Leute dieses im Text formulierte Versprechen von, es ist quasi jetzt Deutschraps Elite at its Pinnacle, sich auch tatsächlich einlöst, was wir überhaupt nicht so gesehen haben. Teilweise vielleicht, aber auf jeden Fall nicht im großen Ganzen. Gut, dass du es ansprichst. Ich hatte es schon fast vergessen. Es hat tatsächlich nicht direkt mit dem Basazian-Album zu tun, auch wenn ich das Gefühl habe, es, ne, von der Auflistung große Features und weiter, das passt irgendwie dazu. Und wir haben ja auch schon die Brücke vom Absilon-Album zu Basazian schlagen können, weil Absilon ja auch drauf ist auf dem Album von Basazian.
Also mehrere auch da. Also,
und ja, genau, mehrere kommen wieder. Ich hatte nur, also bei mir ist es tatsächlich passiert, in dieser Küchensituation, als ich das Absilon zum ersten Mal gehört habe, ist danach die Spotify-App weitergelaufen und hat mir quasi Recommended-Songs reingeballert. Und da kam eben dieser Song aus dem Gerda-Album von Absilon und Hannibal. Und ich musste den einfach, es ist eher so ein funny Anekdote-Song. Ich höre jetzt einen Song, und kommt der Absilon-Part, dann kommt der Hannibal-Part irgendwann. Und also du musst dir den Song auch nach dieser Aussage nochmal anhören. Dieser Hannibal-Part, mindestens die erste Hälfte davon, das klingt so unglaublich danach, wie sonst Audio 88 rappt. Also es ist eins zu eins so, wie Audio seine Zeilen zumindest in den letzten Jahren schreibt. Das ist jetzt kein 2013er Audio 88. Ich glaube, das wird niemand wieder machen, auch Audio 88 nicht. Aber das klingt so 100% wie Audio 88 in den letzten 5 Jahren. Ich fand es so, also als ich den gehört habe, ist mir das so klar geworden. Ich dachte so, wild, wie kann das eigentlich sein? Weil das sind zwar beides auch irgendwie, ich sag mal, politisch, also Rapper, die auch mal politisch werden, Hannibal noch viel mehr, aber die haben, glaube ich, unglaublich unterschiedliche Charaktere und Standpunkte auch teilweise.
Ich weiß nicht. Also ich glaube halt, ein Hannibal, der ist ein gern gesehener Feature-Gast, immer so, wo der immer quasi irgendwie gefühlt die Machete durch die Wand schlagen kann.
Ja klar, aber
auch schafft.
Hannibal,
aber wenn der Solo-Songs macht, sind die, glaube ich, alle auch so ein bisschen eher ruhiger, glaube ich.
Na, da gibt es aber auch viel Politisches auf jeden Fall. Also ja, ich finde, Hannibal ist halt so Aktivist und Audio 88 ist halt so Zyniker. Also ich und ich fand es irgendwie lustig, dass dieser Stil wirklich eins zu eins danach klang. Mhm. Da gibt es auch so einen Zwinker, das klingt eins zu eins, ob das ghostwritet werde aus der Feder von Florian aka Audio 88.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Keine These, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. Warum sollte Hannibal einen Ghostwriter haben? Das wäre wirklich ein bisschen.
Und der ausgerechnet oder sein.
Nee, also ich glaube das auch nicht. Ich fand nur, dieser Stil, das hat mich so krass dran erinnert. Ich musste den deswegen einfach für diese Beobachtung auf die Playlist
machen. Ich hab eine ähnliche Beobachtung, aber anderes Song. Auf dem Basazian-Album gibt es einen Song Absilon und Sufjan.
Ja.
Und Sufjan, immer wenn ich den Song gehört habe, ich gedacht so, ah geil, Absilon und Sony-Song. Weil der ist auch so, ja, ich weiß auch nicht, aber fand ich auch falsch, aber funny.
Ja, es ist auch auf jeden Fall ein bisschen falsch.
Ein bisschen ist es komplett falsch. Ah ja, okay, also ja.
Wer erinnert sich noch damals, als Red Bull Soundclash noch eine Mini-Art von Relevanz hatte und damals Team New Level mit Craig Ignaz, Alguni und Sufjan besetzt war und die auch damals eine gemeinsame EP rausgebracht haben, die keine Sau angehört hat.
Schade, dass es das eigentlich nicht mehr gibt, das war so geil.
Es gibt es noch.
Echt?
Deswegen sage ich ja damals noch mit einer Teilrelevanz. Warte, okay, das Schöne, wenn man mal sogenannter Hip-Hop oder noch schlimmer Deutsch-Rap-Journalist war, also wie gesagt, schlimme Bezeichnung, würde ich mich jetzt auch nicht so selber
nennen. Wird man auch gerne immer noch jedes Mal eingeladen.
Na, ob sie mich jetzt einladen würden, weiß ich nicht, aber sie schreiben mir zumindest die Mails noch. Also gut, ab und zu wäre ich auch mal so zu Kino-Dings oder sowas eingeladen, aber ich habe das bisher nicht wahrgenommen. Aus Gründen immer noch, also fick Red Bull. Ich bin auch immer noch ein bisschen Hater. Ich weiß, Leute müssen das Cash und die Aufmerksamkeit und die Reach getten, wo sie können, aber ich bin immer noch ein bisschen Hater, wenn irgendwie Leute, die teilweise auch einfach gut im Untergrund schon stattfinden, also in diese Red Bull-Formate noch reingehen. Und ich checke das auch tatsächlich nicht, warum das immer noch als cool oder überhaupt irgendwas gilt, was man denkenlos machen kann. Aber es ist ein anderes Thema. Pass auf, der Red Bull Sound Clash ist zurück. 13. Dezember 24, also kurz vor Jahresende mäßig. Und dann gibt es, es gibt Team Blau gegen Team Rot.
Da wurde namentlich auf jeden Fall gearbeitet in der Marketingabteilung, kann man nichts sagen. Das
ist sehr spannend. Pass auf, beide Teams bestehen jeweils aus zwei Artists und so weiter, beziehungsweise, also genau, Artist oder Bands oder wie auch immer man es nennen
will. Glaubst du, ich könnte die raten?
Ich gebe dir immer ein und du kannst den Co-Partner dann raten. Oh,
okay, ja.
Pass auf, der eine im Team Blau ist Summer Jam dabei. Mit wem könnte er zusammen performen in seinem Team Blau?
Ist es halt so Mindfuck oder ist es schon ähnlich? Das ist das Einzige, was du mir noch geben musst.
Ich höre zu wenig Summer Jam, aber ich würde sagen, es passt schon. Aber es ein bisschen wild ist auch schon. Ich habe lange keinen Song mehr von diesem Rapper gehört. Das ist ein einzelner Rapper, das kann ich verraten.
Brutus Brutalos. Das wäre so geil, aber also, nein, das wäre schon wieder
Mindfuck. Also das wäre ein... Also, du fragst mich, ob das Mindfuck ist. Und ich sag nein und du sagst Brutus Brutalos.
Ich glaube, das könnte funktionieren. Ich könnte Tabam Tabam mit hinten Brutus Brutalus Part. Ist schon okay.
Weiß ich nicht, ob die das brauchen.
Okay, noch. Das werden wir auch so. Mir fallen nur Blödsinn ein.
Atziger Straßenrapper mäßig.
Atziger Straßenrapper.
Ja. Also, das Atzig vielleicht gar nicht so doll, das klingt so berlinerisch, aber halt so Straßenrapper mäßig.
Ihr Dings, der auch bei Dings mitgespielt hat.
Klar.
Ja, wie heißt der?
Ich weiß nicht, wer Dings ist und ich weiß nicht, wo er mitgespielt hat.
Bei dem Film von Felix Lobrecht.
Wer hat da nochmal mitgespielt?
Na, der eine.
Ach so.
Ah, fällt der Name gerade nicht ein.
Ich habe den sogar geguckt.
Okay, sag, wer ist es?
Casey Rebel ist dabei.
Casey Rebel.
Aber ich glaube, okay. Der hat nicht im Film mitgespielt, oder?
Ja. Nee. Ich meinte jemand anderes. Ich meinte...
Ja.
Egal, mach mal anderes Ding. Ich finde es bis dahin raus.
Okay, pass auf. Anderes Team. Team Rot ist Chiagu.
Ja.
Und mit wem macht er zusammen? Nee, das wäre natürlich... Das hätte tatsächlich sogar ein bisschen Relevanz gehabt. Das wäre Bombe gewesen wahrscheinlich.
Ich meinte Louvre.
Ah, na klar. Nee, aber genau. Ich hätte noch sagen können, dass es kein Berliner ist. Also Casey Rebel ist kein Berliner. Ne, da kommt doch irgendwie...
Atziger Straßenrapper, Casey Rebel, na gut, okay.
Ich weiß nicht, Atzig ist, glaube ich, Quatsch, aber ne, Straßenrapper, also was,
ja,
was
soll es sonst sein? Ja, es ist auch so, Casey Rebel habe ich noch nie gehört. Ich kann aber eine Line fehlerfrei zitieren von Casey Rebel, aber...
Die Frage ist, möchtest du diese Line auch zitieren oder ist sie hochproblematisch?
Sie ist nicht hochproblematisch, nur hochpeinlich. Ich muss es aber noch...
Ist okay, du kannst dich noch entscheiden,
ja.
ob du das machen möchtest. Auf jeden Fall, du kannst noch erraten, mit wem Chiagu zusammen antritt. Ich gebe den Tipp, dass es eine Rap-Gruppe ist. Also kein Solo-Artist. Aber es sind, glaube ich, auch nur Männer drin. Ist ja klar.
Deutschrap. Chiagu zusammen mit jemand von BHZ?
Nee, das wäre ja sogar noch cool gewesen. Wie gesagt, es sind nicht die coolen Entscheidungen, die hier getroffen wurden.
Ist es ein Mindfuck?
Ist kein Mindfuck, was es super ist.
Ist das so?
Das langweiligste
Cold ever. Von der Antilogie.
Das wäre ein Mindfuck gewesen, indeed. Wie gesagt, das hätte ich mir vielleicht sogar angeguckt aus, ich weiß nicht, aus Weirdness-Gründen. Ich löse einfach aus, ich weiß nicht mal, ob du die auf dem Schirm hast, das sind 01099, diese Rap-Gruppe aus Dresden.
Ja, klar. Ja, ja, also ich kenne die, aber ich würde den Künstler nicht nennen können. Wie heißen die?
Na, 01099.
Ja, achso, das ist nicht einer von denen dabei, sondern die sind
komplett
dabei.
Ich sag ja, es ist eine Gruppe. Ach genau, so. Die sind einfach als...
Ich dachte, einer von der Gruppe, okay. Nee. Okay. Also ja, die Casey Rebel Line, die ich kenne, ist Eigentlich musst du das muss man eigentlich, musst du dir auch vervollständigen können, wenn ich hier anfange mit Spoto, wenn du uns in der Hut siehst, Brr, Uzi.
Schniedelwurz.
I, Schniedelwurz, I. Eine der epischsten Deutschrap-Lines, die je geschrieben wurden.
Don't add me. Also, das muss locker seit, ich weiß nicht, wie lange da raus, aber seit 4, 5 Jahren hat das bestimmt keiner mehr besprochen und es ist trotzdem in meinem Langzeitgedächtnis einfach noch gespeichert.
Der Song ist von 2013.
Das ist einfach Deutschrap-Schaden. Ja. Dann locker seit 5 Jahren hat keiner diese Leiden vor mir irgendwie erwähnt oder einen Witz drüber gemacht. Da war es ja auch kein Thema mehr. Das ist krass. Na gut, vielleicht ein, zwei Tweets hängen geblieben von früher, als Twitter noch gut war.
Ey, was Milliardäre mir genommen haben, Elon Musk.
Ja.
Du Klein. Naja, ey.
Gut, es gibt diese Event auf jeden Fall noch und wie du, also man möchte es einfach halt nicht zugucken. So.
Ja, waren aber damals schon ein paar geile Sachen dabei.
Ja, sehe ich auch so.
Obwohl trotzdem Red Bull, naja, hast es ja gesagt.
Ja. Okay. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben auf diesem Weg so unsere Basasian-Review quasi auch
abgeschlossen.
Unfreiwillig beendet, was ich okay finde. Ich glaube, wir haben alles gesagt.
Ja, ja.
Oder einiges.
Hast du denn noch so ein bisschen Albensachen, die du machen willst oder ansonsten?
Nee, das kann ich tatsächlich nicht.
Machen wir nachher. Wollen wir dann vielleicht mal in die Kategorie switchen? Ja,
aber hallo.
Aber hallo, das ist ja ich weiß gar nicht, wie kündigen wir es an? Also, wie gesagt, falls ihr letzte Folge nicht gehört habt, erstmal die Frage, warum? zweitens, trotzdem nochmal der Hinweis, diese Kategorie, die wir jetzt vor Ort hier besprechen werden, die kommt in 2 Wochen.
Ja.
2 Wochen, genau. Punkt 2 Wochen. Am 15.11. raus. Und da könnt ihr unsere Kategorie hören.
Ja.
Und vielleicht auch hier nochmal die Werbung dafür. Denn wir hören uns ab sofort eure Vorschläge an, welche 3 Alben wir auf Instagram zur Abstimmung geben wollen. Und falls ihr Lust habt, selber Vorschläge einzureichen, macht das gerne. Das mache ich jetzt auch mal schon mal in die Folge. Aber ich werde es in der nächsten Folge auch, also ich werde es einfach hier in 10 Minuten nochmal stehen für euch in 2 Wochen erzählen. So.
Ja. Okay, ja, gut. Es ist so. Wir wissen noch nicht, ob das am Ende eine schlaue Idee oder eine Fail-Idee ist, aber
wir machen. Ich glaube, es ist eine gute Idee.
Ja,
und, das ist eine gute Idee, weil ich fand das hier, also das kann ich jetzt schon mal sagen, wir haben nämlich auch einen wunderbaren Vorschlag, also ich habe ein paar Sachen bekommen, aber den wir jetzt
machen wir das jetzt schon?
Nö, ich sage nur, dass das gut ist.
Okay, na dann
fertig! Wir gehen jetzt einfach erstmal in die Kategorie ein. Okay, was war 2017 für so eine Zeit?
Man ist so ein Newcomer und ist ein bisschen hungrig.
Booty Shake, whatever.
Ich bin super froh, dass wir die Young Jeezy Bullet gedodged haben.
Davor, die Tracks, die haben schon auch so eine Richtung.
Ich hänge schon auch mit Typen ab.
Oldschool-Haftigkeit in der Rap-Art.
Es wird 1, 2 Flaschen Hennessy irgendwie gesippt.
Ah, das ist eine V.
Gibt der halt so eine universelle Coolness. Weiß nicht, ob das einfach gut gesetzte Cookies waren.
Du weißt noch gar nichts. Das finde ich auch tatsächlich ganz gut. Wir gehen zurück. Wie fandest du mein Zurückspulgeräusch der Kassette nachgemacht?
Ich weiß jetzt, dass es ein Zurückspulgeräusch war.
Okay, dann schneidest du es raus. Das fand ich tatsächlich unseren Talk zu Young M.A., den wir jetzt hatten. Da war ich schon überrascht, dass wir dann doch so tief reingegangen sind. Das war, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ja, der Service-Gedanke steht im Vordergrund, würde ich sagen.
Wir sind und bleiben der Musik-Service-Podcast.
Der Service-Podcast.
Natürlich. Würdest du sagen,
ich habe hier mal neulich über einen anderen Rap-Stammtisch-Nachnamen gedacht. Also ich finde Rap-Stammtisch-Namen jetzt einfach gut. Ja. Aber eigentlich fände ich, das ist schon sehr selbstkritisch mir gegenüber, aber wenn wir unseren Podcast einfach die ungefragte Meinung nennen würden, fände ich auch stark. Nur mal so nebenbei.
Ja.
Naja, vielleicht haben wir Folgentitel damit wenigstens.
Dafür kann man es immer nutzen, ja.
Damit kann man nutzen. So, ich glaube, wir haben sehr lange über Alben gesprochen, die wir beide sehr gut fanden jeweils.
Ich fand es auch gut, dass wir das mal wieder gemacht haben. Ich habe das Gefühl, wir haben länger jetzt nicht so ein richtiges Deutschrap-Album, wo wir alle ein bisschen invested waren, gehabt. Sondern eher so eine Person war dann eher so invested. Gut, aber hier war es so, dass wir eigentlich beide stark Meinungen hatten oder überhaupt Meinungen hatten.
Ja, ich habe es auch bei, also ich habe ja Ich versuche ja immer so ein bisschen mein Musikjahr, und ich bin ja ein großer Fan von Alben oder EPs oder so halt, wo man mehr halt ins Single hören
zusammengehörige
kann.
Zusammengehörige
Sachen, ja. So, und ich konsolidiere das irgendwie für mich halt inzwischen auf Spotify in einer Alben 2024, und die sind halt eben auch beide drauf gelandet.
Ja.
Und das war es auch, was dieses Jahr, diesen Monat drauf gelandet ist, aber es sind ja trotzdem noch so ein bisschen andere Sachen drauf gekommen, und ich würde dich vielleicht einfach gerne selber fragen, so, weil ich glaube, wir gehen jetzt so ein bisschen Richtung, so ein bisschen kürzer drüber sprechen.
Ja.
Vielleicht schon Honorable Mentions, vielleicht nicht. Aber du hast ja auch Sachen von Simba drauf gemacht.
Genau.
Ein Künstler, der mir, also ich weiß, dass der viele Leute den halt super spannend wahrnehmen, aber ich bin noch nie so richtig mit dem warm geworden. Aber tatsächlich, ich weiß nicht mehr genau, welcher von den beiden Songs von dem Album Liebe und Hass es waren. War es Bundesliga oder Trap Money 2019? Fand ich, also der Junge, der hat schon einen sehr, kann einen sehr geilen, lässigen Flow haben. Ja. Das hat mir schon, also es war, hat mir sehr schmackhaft gemacht, auch tatsächlich, endlich mal.
Ja, voll, das ist es eigentlich auch so ein bisschen, also das Album war jetzt, also nicht nur das, aber das Album war jetzt für mich lange nicht so, dass ich irgendwie so reingegangen bin oder irgendwie überhaupt so viel mich damit auseinandersetzen wollte oder dann auch musste, nachdem ich es gehört habe, wie es jetzt, ne, beim Absilon-Album oder beim Basazian-Album war. Aber nichtsdestotrotz, ich finde halt Simba auch aus der etwas jüngeren Generation, also, ne, oh Gott, ey, der ist Mitte 20, ne, wenn ich jetzt schon sage, aus der jüngeren Generation, das klingt so fucking alt, ich bin doch nicht 30, Leute, ich bin auch noch in den 20ern.
Du machst den Podcast aber mir, also der Durchschnitt ist über 30 und das zählt.
Ja, das zählt wahrscheinlich.
Du bist von mir runtergezogen, ich sag's, wie es ist.
Ja, okay, back to the point, aber genau dieses, also erstens, die Flows sind halt teilweise so frech, lustig, bisschen outstanding, und ich mag halt ehrlich gesagt auch die Stimme von Simba, weil die ist auch total unique irgendwie, man kennt ihn einfach so, und wenn er dann halt so Trap Money, ich mach Rap Money, also auch so simple Reime teilweise bringt, aber ich checke das und ich finde es eigentlich sehr lustig in der Art, wie er das macht, und es hat halt diesen Flow in sich. Und genau, so Liebe und Hass, also ist jetzt nicht so super krank hängen geblieben bei mir, das Album, aber so die paar funny Tracks, wo ich sage, ey, zu denen komme ich gerne zurück, die hat es auf jeden Fall gehabt. Ja.
Safe.
Genau, und also, ja, genau das so ein bisschen. Ich glaube, wir haben im Podcast jetzt auch noch gar nicht so viel über ihn gesprochen. Ich meine, ich glaube, ich bin irgendwann halt, der ist halt irgendwann so mehr oder weniger zusammen mit Paschanim oder in der gleichen Zeit wie Paschanim mit auf die Bühne von Deutschrap gekommen.
Ja.
Und ich glaube, seitdem einfach immer so meinem Hören ein bisschen mitgeschwommen bei dem, was so aus dieser Ecke kommt.
Ja, es geht mir irgendwie ähnlich, und ich glaube, da war Paschanim irgendwie so ein bisschen prägender für mich selber.
Ja.
Aber ich will bei beiden irgendwie nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie so meine Artists sind, wo ich denke, boah, ich will. Also ich hör mir die Sachen irgendwie gerne an, aber so outstanding, so, oh, ich will auf jeden Fall zum Konzert gehen, ist es bei mir halt eben nicht kleben geblieben, so.
Ja.
Und es ist auch okay. So, und dann noch ein anderes Album, oder vielleicht auch eher Tape, ich gerne so ein bisschen hören will, weil ich das Gefühl, da ist vielleicht wieder so eine Ebene dabei, wo man im Game drin sein muss, aber
nein.
Talky Talk.
Ah.
So, okay.
Was heißt im Game drin sein muss? Also,
er macht manchmal so ein bisschen Projekte, die schon so, wenn du nochmal weißt, dass das eigentlich nochmal der Hintergrund oder die Idee war, dann hat es immer eine ganz andere Dimension, und so habe ich gedacht, war es vielleicht bei dem Projekt auch, dass To Be Okay C-Tape Volume 1 genannt war? Oder war dem nicht so? Ich weiß nicht. Du weißt es selber nicht so genau.
Nein, nein, okay, fair. Nein, ich musste gerade wieder an Witz aus Bojack Horseman denken.
An welchen?
Also, den kann man so halb übertragen, aber so C-Tape Volume 1 und so Mr. Peanut Butter Voice. Ah, you got me thinking sequel here. Dann macht das bei irgendeiner Business-Idee von Todd. Ich glaube, als er seine Rock-Opera komponiert, halt so. Wegen Chapter One oder so. Naja, egal.
Das ist auch wirklich
Nebendings.
Wir sind hängengebliebene Bojack Horseman-Fans beide.
Ja.
Vielleicht sollten wir mal Big Four große Serien machen. Könnte ich spontan flexen sogar. Ich weiß nicht, ob du könntest. Ich habe da halt auch wirklich eine hängengebliebene Boomer-Meinung, also da stehe ich aber auch dazu. Das würde ich auch hier in dem Podcast rausposaunen.
Ja.
Soll ich 3 bis 2 machen und dann bis dahin hast du selber überlegt?
Na, also, ne, wir machen ja eigentlich immer Big Four.
Big Four, ja.
Ja, genau.
Ich mach 4 bis 2 Und ja, dann noch so 4 bis 2 und dann 1.
Mir fehlt quasi fast nur noch die 4, deswegen machen wir das so und dann habe ich spontane Big Four.
Ist realistisch so, weil es ist vielleicht auch so ein Thema, weiß ich nicht, zumindest bei mir. Ich frage gerne mal Leute, was so sie ihre Top-Serien sind, um mir so ein bisschen Empfehlungen auch abzugreifen.
Ja.
Auch so ein bisschen einzuchecken, wie die Leute sind.
Ja, klar.
Aber tatsächlich frage ich auch immer Top 3, deswegen ist meine Top 3 Standing gerade so und Top 4 eigentlich nicht. Und deswegen für mich auf der 4 beste Serien ist es tatsächlich so ein bisschen weird, weil es ist eigentlich eine Sequel-Serie tatsächlich. Mhm. Es ist Better Call Saul, die vielleicht nicht noch höher ist, weil ich das Ende irgendwie so ein bisschen dusselig finde, weil es ist davor so eine Serie, wo ich mir denke, so, es geht irgendwie so um die Geschichte von Jimmy, der irgendwie Anwalt ist oder Anwalt wird. Und dann im Endeffekt wird es dann halt doch wieder irgendwie so eine Fanservice Breaking Bad Geschichte, wo dann irgendwie alle, wo irgendwie Walter White und Jesse Pinkman nochmal auftauchen muss und denkt, oh, ja, wir müssen jetzt nochmal diese Geschichte erzählen. So. Aber ja, es erzählt eigentlich irgendwie nichts. Und man muss eigentlich davor Better Call Saul gesehen haben. Auch davor ist es eine wahnsinnig gute Dramaserie, die auch viel zum Lachen ist. Das ist für mich auf der 4. Für mich auf der 3 ist tatsächlich eben eine Anime-Serie, nicht Anime-Serie, aber animierte Serie, Entschuldigung.
Comic-Serie auf jeden
Comic-Serie,
Fall.
Comic-Serie, was absurd ist.
Nein.
Es ist eigentlich absurd, weil es ist eigentlich nicht mein Grind. Ich habe sonst kein besonderes Gefühl zu animierten Sachen, gezeichneten Sachen, aber Better Call Project Horseman. Ich gucke es auch immer mal wieder gerne. Ich habe es schon 4, 5 Mal gesehen und es ist einfach krank, wie. Also die Serie muss meiner Meinung nach auch animiert sein.
Ja.
Weil, wenn du das so mit Schauspielern darstellst, dann wäre das zu schlimm. Du könntest das nicht ansehen, weil das zu heftig ist. Es brauchst eine gewisse Art von Comic-Relief, teilweise Dialoge.
Ja.
Und halt aber auch so Themen, die also irgendwie ist es so komisch, weil es halt irgendwie im Hollywood-Milieu spielt, aber es ist irgendwie, wow, trifft mich trotzdem irgendwie so. Wir hatten hier, also du hast gerade irgendwie eine Referenz gebracht, wir hatten hier, ich glaube, in der verlorenen Folge hatten wir
auch
so eine
Folge, ja.
Diane Nguyen-Zitat irgendwie eingespielt.
Ja, mit Bezug auf den Shirin Davis Bauchbeine-Po-Song.
guter Teaser für eine Folge, die nie rauskommen wird.
Ja.
Vielleicht.
Wird nie rauskommen.
Das können wir so machen, wie Wu-Tang Clan die Folge kommen und für 1 Million Dollar kaufen. So.
Oh ja, ey, wenn ihr daran Interesse habt,
meldet
uns in die Insta-DMs, wir machen einen Deal.
Ja, vielleicht auch für 1-0 weniger, weil das wäre immer noch Cash-Out.
Ja.
Seller und Rap-Standtisch.
Ja.
Und dann auf der 2 ist für mich hängengebliebene Burmeinung, aber ist die Mutter aller modernen Serien, sind die Sopranos, weil.
Ja.
Gute Charaktere. Ja. Es ist halt das Mafia-Genre, aber trotzdem auf so eine Art und Weise erzählt und so, ja, liebevolle Charaktere, die man auch so irgendwie witzig und man fühlt sich ihnen nah, obwohl es eigentlich total hängen geblieben teilweise ist. Naja, das sind meine 4 bis 2. David.
Checke. Ich muss davor vorweg schicken und ich bin davon auch fest überzeugt. Also ich bin einfach, also ich gucke schon ganz gerne insgesamt Serien, aber ich habe einfach ein paar Classics bisher nie nachgearbeitet und ich werde es auch machen, aber ich bin ziemlich überzeugt, dass auf den Plätzen 4 und 3, dass es recht wahrscheinlich ist, dass von den paar Classic-Serien, die es gibt, ich muss jetzt nicht alle nennen, vielleicht ist da im Platz 1 nämlich auch noch dabei, aber dass da wahrscheinlich noch was sich tauschen würde, wenn ich die geschaut hätte. Aber da ich sie nicht geguckt habe, können die auch nicht hinwandern. Deswegen schmeiße ich.
Ja, natürlich nicht.
Also ist ja logisch, aber deswegen schmeiße ich auf Platz 4. Also es ist mir jetzt wirklich schwer gefallen, was zu finden, was ich gerne auf Platz 4 packen möchte. Aber ich weiß, dass ich beim Angucken sehr viel Spaß hatte. Bisschen wie bei dir mit Better Call Saul. Am Ende wurde es grausam schlecht, aber die ersten 2, 3 sind auf jeden Fall ordentlich. Schmeiße ich jetzt mal Peaky Blinders rein, weil ich bin Großbritannien-Fan. Ich mag die Ästhetik. Ich finde es auch, dass die so auf komplett stumpf einfach so ballernde Rocksongs einarbeiten, die überhaupt nicht aus der Zeit stammen.
Das ist geil.
Das ist zwar ziemlich simpel, aber mich catcht es tatsächlich.
Ja, und also ich checke komplett.
Diese ganze Ästhetik ist natürlich total überdreht, aber irgendwie auch dadurch, dass sie bis ins letzte Detail durchgezogen ist.
Das, cool, ja.
Ja,
ist cool.
Genau. Es ist sehr klischeehaft, aber ich finde es durchaus schön anzuschauen.
Habe ich genossen auch.
Genau. Ich schmeiße Peaky Blinders auf die 4. Auf die 3 gehe ich einfach tatsächlich mit einem von dir mit, schmeiße ich auch Better Call Saul drauf, weil es mir auch so geht, dass ich habe sogar früher Breaking Bad recht gerne geguckt und bin mittlerweile der Meinung, im weitesten Sinne mittelmäßig gute Serie, aber Better Call Saul hat einfach diese ganz starken Momente gehabt und genau, ich stehe eigentlich kurz vor dem Punkt, mir das noch einmal am Stück nach anzuschauen. Genau, einfach auch, weil ich das total toll fand, wie diese früheren Nebencharaktere und auch gerade Kim Wexler, also bei Nebencharaktere im Sinne von bei Breaking Bad irgendwie teilweise Nebencharaktere, Kim Wexler bei, spielt, glaube ich, gar nicht mit.
Kommt gar nicht mit. Genau. Und das war ja auch immer so ein bisschen die Mystik der Serie, weil man wusste, also das war aber auch, weil man musste Breaking Bad gesehen haben, weil man nicht wusste, was passiert mit dir.
Genau, aber
so, ich will jetzt vielleicht nicht verraten, ne,
aber, genau, das, aber wahnsinnig ganz generell, Charakter, wie gesagt, Saul ist ja, also der spielt schon viel mit bei Breaking Bad, aber ist ja eher ein Nebencharakter auf jeden Fall. Und wie diese Tiefe der Charaktere, auch dieses Couples irgendwie, der beiden, Wahnsinn, so, wie sie sich über den Verlauf der Serie auch noch, wie sich das entwickeln, was da für Eigenschaften zum Vorschein kommen und wie diese Dynamik läuft, das fand ich einfach super gut gemacht. Und ich glaub, auch ästhetisch ist das auch super cool gemacht, auch mit diesen Schwarz-Weiß-Intros, die teilweise genutzt werden, die auch erst richtig zum Ende so einen richtigen Sinn irgendwie noch kriegen. Also
Ich glaube aber für mich viel. So Jimmy und Kim als Seriencouple, das stärkste Seriencouple, das es hier gab.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Aber gut. Kann ich jetzt erstmal nicht
gegen argumentieren. Wir sind ja nur ein Rap-Podcast.
Ja.
Gut, findest du ja auch gut. Also.
Ja.
Ich will dir nur Thesen rauskloppen.
Fair und fein. Und auf Platz 2 schmeiße ich tatsächlich eine Serie, die gar nicht zusammenhängend ist, aber ich für mich ist sie trotzdem eine der besten Serien, schmeiße ich Fargo drauf.
Okay, check. Ja,
genau.
Ja,
habe ich auch. Auch da muss ich sagen, ich glaube, ich habe die letzte sogar gar nicht gesehen, aber auch weil mir da fehlt mir einfach der Streaming-Zugang und generell, glaube ich, auch die Zeit.
Checke.
Aber also auch, also mindestens erste 3, vierte war okay auch, aber also erste und zweite sind. Und es ist unfassbar gut gemacht einfach. Und das ist so eine der Serien, wo ich tatsächlich auch, ich bin voll okay damit, wie irgendwie die Cop-Figuren entworfen wurden und denke, es ist keine so komplette PolizistInnen-Propaganda, sondern irgendwie fühle ich halt schon mit den Mitteln. Es musste bei mir erstmal schaffen, dass ich trotzdem sehr aufnahmefähig für sowas bin, auch wenn Cops da eigentlich größtenteils eher gute Rollen haben und irgendwie auch teilweise, also jetzt nicht klischeehaft gegen das Böse kämpfen, aber es gibt einfach diese guten Charaktere, die wirklich einfach so aufrichtig gut sind. Dann gibt es immer so einen komplett Psychopathen-Bösewicht, der halt die Mindfucks mit allen spielt. Das catcht mich. Auch die Bösewichte in Fargo sind teilweise einfach unfassbar gut gemacht. Gerade wenn es einfach so Einzelpersonen sind.
Ja, check ich.
Ja, das 4-2.
Gut, da kommen meine 1 und meine kommt in Form eines kleines Rätsel, kleines Quiz, muss man eigentlich wissen.
Ich weiß bestimmt, was es ist.
Du weißt bestimmt, was es ist, aber ich mache genau das, was mir Audio 88 sagt, nicht zu tun. Er sagt, sehet die Serien, die ihr streamt in stillen Kämmerlein, es steht keine Not, einem jeden davon mitzuteilen, auch nicht, wenn's
The Wire ist.
Absolut korrekt. Ist auch nach wie vor immer noch für mich so eine besondere Serie. Ich will nicht zu tief reingehen, aber wie so Verwebungen und wie so eine Gesellschaft dargestellt wird, auch wenn es vielleicht technologisch nicht mehr auf dem Stand von 2024 ist, aber finde ich herausragend. Gucke ich immer wieder gerne.
Ja, also ich habe es deswegen auch vorhin nicht namentlich, weil ich denke mir halt so, wenn ich erstmal Sopranos und Wire geguckt habe, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das zum Beispiel, also dass ich das besser finde als Peaky Blinders.
Also das Ding ist, den Serien halt einfach, die sind im Vergleich zu heutigen Serien sehr Gewohnheiten, sind die halt wahnsinnig langsam erzählt.
Ist klar, aber ich kann.
Die hören halt auf, weil die Folge vorbei ist, die 60 Minuten abgelaufen ist und nicht so jede Folge Cliffhanger und.
Ich glaube, damit kann ich eigentlich ganz gut umgehen.
Ich denke auch. Ja,
aber. Und ich glaube, ich kann tatsächlich recht leicht.
Sehr langsam auch erzählt.
Ich glaube, ich kann halt trotzdem recht leicht so eine Nostalgie auch entwickeln, gerade weil das halt auch einfach in Zeitaltern spielt, die mit der, also gerade so, wenn ich jetzt an Handys und so weiter denke, irgendwie, also generell Telekommunikation und so weiter, halt auf so einem ganz anderen Stand noch sind. Ich glaube, dass mich das eigentlich schon ziemlich in den Bann ziehen kann, auch einfach.
Münztelefone und Pager, wir sind am Start.
Dass ich das Slow-Tempo dann auch gut verkraften kann. Aber ja, ich muss da einfach reingehen. Okay. Naja.
Jetzt bin ich mal gespannt bei dir, was bei dir auf der 1 ist.
Das ist super langweilig. BoJack Horseman natürlich.
Ach so, hast du noch gar nicht gesagt.
Beste Serie für mich überhaupt. Hauptsächlich. Also das ist natürlich auch so ein bisschen das. Also erstens bei mir ist dieses animierte und Comic-Serien. Also ich habe ja auch super viel Family Guy irgendwie früher geschaut und auch ein bisschen Simpsons und also auch gut Rick and Morty. Die sind jetzt lange nicht so gut, aber genau. Also generell mag ich das auch schon halt so Comic-Scheiß für Erwachsene oder. Family Guy ist ja ein bisschen zwischen Kindern und Erwachsenen, was halt das Beste ist.
Wenn man halt so 13 und 14 ist, findet man das halt witzig. So.
alte Family Guy-Folgen, also die ganz frühen, also alles innerhalb der ersten 10 Staffeln, da sind aber auch politisch lustige Sachen einfach dabei, es ist so. Plus South Park habe ich früher auch immer noch geschaut. Also naja.
South Park von diesen ganzen Serien, die so, ne, also das ist ja auch der Unterschied zwischen BoJack Horseman und den Serien, ist, dass BoJack Horseman halt eben
eine explizit durchgehende Geschichte ist. Nur für Erwachsene aber
es auch ist. Es ist eine durchgehende Geschichte und es ist nicht so eine typische Comic-Serie aus der Kategorie. Jede Folge wird irgendwie ein lustiges Thema gemacht und am Ende
und
passiert, das, die Charakter sind wieder da.
Genau, und das macht sie aber auch outstanding, weil also ne, sie ist in ihrem Erzählgang auch einfach unfassbar tief und ich finde halt, also das ist so ein bisschen das Gegenteil zu dem Nostalgiefaktor vielleicht, den man heute noch kriegen könnte, wenn man jetzt The Wire oder The Sopranos anguckt, finde ich halt das bei BoJack, also finde ich halt das als so unsere Gegenwart, also ne, die Serie ist jetzt vor wie viel, 2-3 Jahren geendet oder so, aber das ist halt mehr oder weniger die Zeit, die und so, keine Ahnung, der Spätkapitalismus, in dem wir jetzt irgendwie leben, der sich jetzt nicht innerhalb von 3 Jahren wahnsinnig verändert, auch nicht innerhalb von 10 Jahren, dass der halt unfassbar gut erzählt wird und auch wenn diese Charaktere halt in einem, ich sag mal, Setting spielen, was natürlich, ne, das ist so ein Hollywood-Setting und basically BoJack ist ein Filmstar, also alles andere als so ein durchschnittlicher Mensch, abgesehen davon, dass er kein Mensch ist, aber er ist auch keine durchschnittliche Person und trotzdem finde ich das sehr relatable, welche Themen im Leben alle dieser Personen, von denen es halt auch einige gibt, die eben nicht BoJack sind, aber sehr tiefgründig erzählt sind, dass sie sich genau mit den Themen rumschlagen, mit denen wir uns auch rumschlagen und die uns irgendwie beschäftigen, egal ob das jetzt so Diskurs oder einfach so durch welchen Scheiß muss er sich im Alltag kämpfen ist. Genau, deswegen finde ich das einfach unfassbar gut, wie die heutige Zeit da dekodiert wird. Und ich glaube, das ist auch, wenn man jetzt da in 20 Jahren drauf guckt, so ein wahnsinniges Zeitzeugnis für, ach ja, damals war das so und ja, davon wird, glaube ich, super viel erzählt. Ja. Fantastische Serie auf jeden Fall.
Ist vor 4 Jahren geendet.
Ja.
Schon
ganz, ist ganze Weile, älter, als
man denkt. Ne?
Voll.
Heftig.
Und trotzdem kannst du Social-Media-Zeitalter super gut daran nachvollziehen und selbst in dieser Serie wird in den ersten 2 Staffeln gibt es schon einen Witz über, dass Twitter schon zu alt ist oder so. Also es geht einfach alles und
wie Tweets.
Ja, so mäßig.
Hervorragend. Das ist okay. Das war spontan Big Four. Endlich mal die großen Themen des Lebens auch eingeordnet.
Wir machen den Bogen zurück zum
Nächstes Talking. Mal machen wir Big Four, die wichtigsten marxistischen Deutungsarten oder so, als anderes wichtiges Thema.
Maybe,
wahrscheinlich nicht. Okay, nein. Back
zurück zu Talkie.
Du hast
ja auch gefragt,
wie sind wir da gelandet?
Ich weiß es auch nicht mehr.
Du hast ein BoJack Horseman Sequel. Du hast den Sequel.
Ach ja. Ja,
C-Tape
Sequel. C-Tape Volume 1. Ich muss einfach nur darüber lachen.
15 Minuten Einschub.
Dümmlich.
Wir dürfen reden, was wir wollen.
Geil. Auf jeden Fall, du hast ja gefragt, in welchem Game man da sein muss oder sowas. Es ist basically kein Game und wenn dann halt, man hört halt Producer-Alben durch. So Talkie ist ja auch einer, der es schon seit Jahren macht und jetzt aber schon einige Jahre einfach nicht gemacht hat, weil er zum Beispiel mit T9 einfach für DOS irgendwie Sachen rausgebracht hat oder für Rapper so produziert hat. Beziehungsweise hat er ja auch noch seine Coach-Tapes gemacht. Das sind ja klassischere, also keine Beat-Alben, sondern halt Producer-Alben wie bei Bazazian im Sinne von, ich hole mir Features drauf und fülle quasi so das Album, habe dann ein sehr abwechslungsreiches Endding. Und jetzt hat er sich wieder darauf fokussiert, Beats zu produzieren. Und so ein bisschen entstanden aus, das fand ich halt einen sehr schönen Grundgedanken, deswegen auch so C-Tape Volume 1, das glaube ich sein Wortlaut, was er zu dem Album selber gesagt bzw. geschrieben hat, war so, dass er am Ende seines Arbeitstages als Produzent, als Künstler, Musiker halt in Amsterdam raus auf seine Terrasse geht und halt seine Blumen beziehungsweise seine Weed-Pflanze und seine Pflanzen generell gießt und dann dabei einfach gerne zur Ruhe kommt. Und basically daraus entstanden einfach so ein recht entspannter Soundtrack zum Pflanzenwachsen eigentlich entstanden ist. Und das so ein bisschen diese Maßgabe ist. Es gab auch für alle Leute, die sich die Vinyl vorbestellt haben, gab es vorab, hat man schon so 2 Weed-Samen zugesandt gekriegt, die man dann bei sich hochziehen kann von Talkies Lieblingssorte. Ist also ein pflanzenbasiertes Album im weitesten Sinne.
Ich habe jetzt nur die 3 Songs gehört, die du drauf gemacht hast.
Und jetzt weißt du auch, warum die klingen, wie die klingen. Ganz mellow und low-key.
Ja.
Ja.
Ich sag das jetzt trotzdem, obwohl ich dafür, bevor du mir den Kopf abreißen wirst.
Ja.
Aber das hatte für mich so, wenn man das noch so verkaufen kann, aber in positiver Art und Weise war es für mich so ein Hip-Hop-Beats to chill and relax. Vibe.
Das ist ja auch im weitesten Sinne, ist es ja auch ja. Eine Art von Lo-Fi-Vibe. Also
ja, ist so. Und, aber halt in gut. So. Also ja, wer voll, sowas
also vor allem
sonst hört euch lieber das an.
Voll mit, also es ist halt auch so voll mit lieben Details und so weiter. Und ich meine, es gibt ja auch quasi Features drauf von anderen Produzenten, so zum Beispiel Flo Filz ist drauf.
Und Fit Meller.
Genau, Fit Meller ist auch mit drauf, Dexter ist, glaube ich, auch mit drauf. Also, das passt ja auch trotzdem so voll zu der Beat-Ecke und den Producern, mit denen Talkie sonst irgendwie schon mal Dinge gemacht hat oder die mit Untergrundleuten irgendwie am Gange sind und für die Beats produzieren. Genau, es hat einfach einen sehr stimmigen Vibe gehabt und ich finde es ist halt wirklich ein Album to relax to. So, das trifft es perfekt, finde ich, und genau das ist dieses Album.
Ja.
Und ich finde eigentlich, also dafür ist es viel zu spät rausgekommen. Auf der anderen Seite, diese Weed-Samen braucht, also ich ziehe die auf jeden Fall nicht in der Wohnung hoch. Ich bin nicht des Todes. Und falls die irgendwann mal einen Platz finden, dann auf jeden Fall draußen. Das wird erst im Frühling sein. Und ich finde halt, dieses Album, so wie es klingt, an einem richtig so lauen Spätsommer oder so Anfangs Frühlingstag, so wo man noch irgendwie so draußen steht, so leichte Brise, vielleicht so ein bisschen Sonnenschein durch ein paar Wolken hindurch, das perfekte Album einfach halt einmal sich hinzuchillen, einfach so das Leben zu genießen und zu wirken zu lassen. Das ist dieses Album.
Hm, fair.
Ja.
Ja, chillig.
Fand ich auch.
Ja. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Playlist drauf und ich glaube, ich habe also so ein großes Thema für mich eigentlich vergessen, wo ich also,
oha.
Wir hatten ja, also ein großes Thema, aber wir hatten hier im Podcast auch mal Konzertrückblick.
Ja.
Konzertrückblick. Und ich habe gar nicht erzählt, dass ich irgendwie so eigentlich sehr so zufällig in endlich mal in eine das Internet-Show einreiten konnte.
Ja.
Weil ich in bei meiner Mutter war und zwei neue Mitarbeiter des Podcasts abgeholt habe.
Katzen. Mehr dazu auf Instagram.
Ja. Und das Internet hat zufällig dasselbe Wochenende, wo ich da bei den Frankfurt spiele, eine Distanz ist vertretbar zu fahren und ich war tatsächlich da und muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Also ihr hattet ja schon, also du und Torben hattet ja schon länger darüber erzählt, wie die Show auf der Tapefabrik war und das ist ja sehr...
Torben hat davon erzählt, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich habe die nicht gewitnessed auf der Tapefabrik. Ich war da nicht, ich habe da mit Bilbo gequatscht.
Okay.
Und anderen Leuten.
Okay, ja. Checker auch so, ja. Aber...
Ja, Torben war ja komplett begeistert.
Ja, und ich bin's halt auch. Also das war wirklich schon eine besondere und eine coole Atmosphäre. Und ich kann mich da einfach auch nochmal sagen, hey, wenn ihr die Chance habt, schaut's euch mal an. Ich glaube, es gibt dieses Jahr noch ein Konzert, weil verschoben wurde, weil es ist am 3.11. in Hamburg. Aber was mir besonders auch aufgefallen ist, so, ich glaube, wir haben hier schon viel über Tabby gesprochen, über Tabby Pilgrim, und wir haben auch schon viel über Pietz Musik gesprochen, aber ich glaube, wir haben noch nicht so viel über Tizzy gesprochen, der ja auch zum das Internet gehört. Und Tizzy ist mir mit seiner Bühnenpräsenz wirklich super krass positiv auch nochmal aufgefallen. Und der bringt jetzt ja auch, also ich glaube, wenn die Folge rauskommt, wird an diesem Tage seine EP Schurke rauskommen. Und ich glaube, ich habe es letztes Mal schon einen Song erwähnt. Und jetzt kam noch mal einer raus, der heißt Big Fella. Und der finde ich auch sehr, sehr smooth und geil. Und die ganze Atmosphäre passt auch. Liebe auch den Beat von einem Producer namens Jorni. Liebe Grüße. Und also hat mich total überzeugt. Geiler Vibe. Ich freue mich, die ganze EP zu hören.
Ja.
Ich habe gerade vorhin gesehen, dass ich noch eine Pressemail bekommen habe, dass ich es hätte hören können.
Ja, ich hätte es auch.
Habe ich aber erst vor 5 Minuten vor Anpfiff des Podcasts gehört, deswegen habe ich es nicht nochmal gehört. Aber ich glaube, es ist ja auch nur eine EP. Ich glaube, es ist keine 1000 Songs drauf, sondern 5, 6, 7 oder so. Und ich glaube, ich habe schon zwei Songs, die mir sehr gut gefallen haben. Da sollte man mal reinhören.
Ja, aber man muss es sagen, wenn wir richtige Profis wären, ich hätte es auch schon vorher hören können. Wenn wir richtige Profis wären, hätten wir so gecheckt, die kommt am 1. November, da kommt auch unsere Folge rauf. Wir nehmen aber vorher auf. Wir könnten jetzt darüber sprechen, kommen quasi zum EP-Release, können wir die Ersten sein, die irgendwas darüber sagen und es ins Internet stellen. Aber wir sind kein professioneller Podcast.
Ja, aber wir sagen ungehört, also ich sage ungehört, hört euch es an. Ich glaube, das wird gut und geil.
Da gehe ich natürlich mit.
Ja.
Danke auch für den Konzertbericht. Wichtige Kategorie eigentlich. Ich war auch so, alle Konzertherbst hat ja wieder begonnen so.
Ja,
ich war auch unterwegs, aber war wenig Hip-Hoppiges dabei. Und das Hip-Hoppigste, was ich war, dass ich halt ohne dass ich das wollte, halt Materia bei einem Live-Gig gesehen habe.
Daher warte, was?
Daher kam auch mein Tweet, den ich abgesendet habe.
Okay, das können wir jetzt nicht mit dem Satz abhaken. So, okay, ich hab schon wieder vergessen, aber du hast einen sehr, ich sag mal, wenig ausgereiften Tweet und sehr
ohne
in der Emotion starke Meinung zum Thema Materia.
Ohne Selbstlob, aber es war ein Banger-Tweet einfach. Hab lange keinen mehr geschrieben, aber ich fand, der war on point. Ich glaube, der ist bestimmt auch noch in dem 180-Zeichen-Limit gewesen. Warte mal, 180 war das früher oder waren es 90? Also halt die Hälfte.
140.
140, stimmt. Genau, dann wurde es auf 280. Ich glaube, der könnte noch unter 140 gewesen sein. Ich finde, die besten Tweets, die auch heute kommen, die befolgen quasi stumm noch diese Regel. Naja,
ja,
auf jeden Fall, ich war auf einem, also ich mache das kurz, also spannend ist es auch nicht. Ich hätte damit rechnen können vorher, wir hatten auch die Befürchtung. Ich war mit zwei Friends auf einem Kitsimius-Konzert im Watergate. Watergate macht halt dieses Jahr, so Ende des Jahres zu. Wir sind irgendwie, also es gab so eine Zeit, auch Richtung, ich sag mal jetzt so 2017, 18 oder so, da waren wir echt sogar viel auf Kitsimius-Konzerten, weil der halt so neben seinem DJ- und Produzentensein einfach ein sehr begnadeter Live-Musiker ist, der diverse Instrumente spielt und
fantastisch.
Ne, du hast das auch schon, die waren sehr, immer sehr gut. Richtig geil und wir haben uns das jetzt nicht nehmen lassen, er hat ein neues Album rausgebracht, das ist auch eher so DJ-Produzenten-Album, nicht komplett unser Vibe.
Ich hatte aber das Gefühl, bei Kizimus ist immer so, also der hatte am Anfang noch so hip-hoppige Beats und dann habe ich das Gefühl, dass der in dieses Genre ist mir egal Berlin-Elektro übergegangen ist und da hat es
nicht mehr so gecatcht. Genau, er hatte zwischendurch halt noch ein fantastisches Surf-Rock-Album, wo halt auch ein paar der Banger mit dabei sind.
Ja, das war aber noch, das war
Red Sounds war das.
Ja, das war das Letzte, was noch gut war. Danach fand ich nicht mehr so gut.
Genau, da gehe ich im Groben mit, aber trotzdem war es so, für den Nostalgiefaktor waren wir so, ey, komm, natürlich nehmen wir die Kizimius-Show mit, aber es war schon angekündigt mit Special Guest. Und dann war halt Odara Sol dabei, auch so brasilianische Sängerin, die früher immer schon auf der Bühne war bei Materia und Kizimius Gigs. Bonaparte war dabei, mit dem er schon EP-mäßig zusammengearbeitet hat.
Ja.
Und dann kam als letzter Special Guest, und wir hatten es halt schon befürchtet, es war irgendwie naheliegend, aber es war deswegen nicht weniger scheiße, kam halt Materia auf die Bühne im Watergate oder Richtung hinterm DJ-Pult. Habe ich Materia gesehen. Das ist meine Hip-Hop-Konzert-Story, ist halt, wie gesagt, sehr traurig.
Ja.
Aber ich habe auch Mittelfinger gezeigt, durchaus. Ich denke, das wird er nicht gesehen haben, aber ich hab meinen Unmut geäußert, wie ich konnte.
Okay, muss jeder selber wissen, aber gut.
Ja. Ich finde es schon kacke, ihm noch einen Raum zu geben. Mir war eigentlich, ehrlich gesagt, war mir vorher schon bewusst, dass Kizimus und er schon noch Kumpel sind, aber also ich finde es halt wirklich nicht, ich finde es wirklich nicht nice, Materia eine Bühne zu geben, so egal, wer das macht.
Statements.
Naja.
Okay. Ich hab auch noch einen Konzertbericht, der unabhängig davon ist, aber ich fasse es mit den Worten zusammen. Ich hatte ein wunderbares Konzert, aber ich muss trotzdem nochmal sagen, ich war nochmal in der Columbia-Halle in Berlin. Das haben wir schon mal Top 4 Konzertlocations in Berlin. Machen wir nächstes Mal. Aber
haben wir schon mal gemacht, glaube ich.
Columbia-Halle.
Platz 100.
Du mieses Dreckscheiße, Alter. Wie kann das existieren? Warum kann dieser Laden noch nicht zu sein? Das ist eine unfassbare Dreistigkeit. Alles, was da passiert, ist Dreistigkeit. Okay, der Sound ist irgendwie okay, aber alles andere ist dreist.
Der ist aber auch wirklich maximal okay.
Ja, ich habe okay gesagt.
Naja.
Und okay gemeint.
Ich wollte es nochmal unterstreichen.
Also kurzer Twist, aber es gab halt so diesen Moment, wo ich so kurz einen Schritt nach hinten gegangen. Ich stand schon oben auf der Empore, um das Schlimmste zu umgehen. Und ich gehe so einen Schritt zurück. Und dann stehe ich so kurz zwei Schritte hinten und ich merke die ganze Zeit, wie mir halt irgendwie so kalter Schweiß von oben von der Decke auf den Rücken tropft. Classic Columbia-Halle, Alter, Müllladen.
Also das macht wirklich nur Spaß, wenn du halt in der schwitzigen Menge bist, dann ist es dir egal, wo das runtertropft.
Ja, aber das macht halt auch nicht für jeden Spaß, weil es sind natürlich auch wahnsinnig viele Leute irgendwie umgeklappt und nie rausgezogen werden mussten.
Oh, shit.
Das ist dann einfach...
Was ist alles bei dem Roy Bianco-Konzert passiert?
Das ist absolut korrekt.
Italo-Schlager ist wirklich hardcore.
War eine geile Stimmung, war super. Was Roy Bianco am Prozani Boys Bühnenshow-mäßig, Live-Musiker, geile Mucker, geile Show, finde ich eine der besten Konzerte, die ich je gesehen habe. Also, finde ich schon gut. Na gut, ich glaube, wir springen jetzt dann auch rüber von der Konzertreview zu sonstiger Musik, die rauskommt. Und ich glaube, ich habe eigentlich alles schon erwähnt, was ich erwähnen wollte.
Okay.
Deswegen, ich baue dir die Tür auf, bitte renn sie durch.
Ja, genau. Ich habe noch ein Album für die Honorable Mentions.
Oh, wow. Also, was du vorhin gemeint hast schon, ne?
Genau, ich dachte, dass du darauf schon hinaus wolltest, weil da kann ich auch gar nicht mehr dazu sagen.
Nee.
Auf jeden Fall fantastisches Album. Also ist rausgekommen von Privo Miller, aka, also kennt man auch als Young Meyerluck und hat noch diverse andere Aliasse, die auch alle ihre eigene Bedeutung haben, aber das müsst ihr euch bei ihm erfragen, das kann ich leider nicht aus dem Kopf erklären. Aber die haben alle schon ihre diversen, ich sag mal, lyrischen Stile und haben ihre, also sind alles ja, im weitesten Sinne noch irgendwie getrennte Künstlerprofile, die so eigenständig für sich sind. I don't know. Hat auf jeden Fall fantastischer Titel auf jetzt Release. Privo Pop Ping Pong rausgebracht, also vier P-Worte in diesem Albumtitel. Und es ist so, ich würde sagen, halt wirklich so Erotic Toy Records Core Sound. Also so ein bisschen, die machen ja, haben ja eh immer schon alle ihren eigenen Scheiß gemacht, haben ihre eigenen Sounds und auch wie die rappen und singen reingebracht. Und hier kriegt man halt das Verspielte und auch so ein bisschen gefühlige, melancholische von Privo Miller reingespült und genau. Ich fand auf jeden Fall die Songs SSP für Schere, Stein, Papier fand ich sehr lustig und natürlich der Song, da ist J-Pop auch mit drauf, der glaube ich auch, also ich glaube das ist sogar sogar EP von den beiden, das ist gar nicht nur von Privo Miller, sondern zusammengearbeitet mit J-Pop, auch aus dem ETR-Umkreis, verschossene Cops und dann also ich habe mich verschossen in dich wie ein Cop, so, also ja, es ist halt einfach so, es ist sehr lustig, es ist liebenswürdig passiert. Und es ist sehr lustig, ja, top.
Sweet.
Okay, ein spaciger Track, der eher nach Bandsound klingt und lustige Wii-Animationen dazu bekommen hat, ist Gänseblümchen bei Caramello. Muss man sich anhören, wenn man sich so high wie noch nie gekifft hat, ist, glaube ich, selbsterklärend.
Glaubt er immer noch an eine flache Erde oder was mit ihm?
Na, ich habe meinen Frieden mit Caramello geschlossen. Ich glaube, er ist wieder auf cool. Okay. Unironisch, glaube ich wirklich. Ich glaube, er hat wieder zurückgefunden.
Okay.
Ja.
Mashallah.
Ja. Ich kann vielleicht bald Einblick geben. Ich sehe ihn diese Woche auch live in Berlin.
Ah, cool.
Mit ganz vielen anderen Leuten zusammen, aber also andere Leute auf der Bühne. Aber genau, erzähle ich dann, wenn es passiert ist. Dann ein großes Comeback. Es ist 3 oder noch mehr Jahre her, dass Ilhan zum letzten Mal tatsächlich echte Musik rausgebracht hat und nicht einfach in Anführungsstrichen nur performt hat. Also ne, immer noch so Shoutout und danke, dass er ja auch bei uns im Podcast bei der Tapefabrik dabei war. Jetzt ist fast tot draußen der, ja, gibt einfach eine Wasserstandsmeldung ab, so was bei ihm passiert ist. Geht zum Beispiel auch darum, dass er aus der Hood rausgezogen ist und ist einfach so, es ist gleichzeitig so Status-Update und so ein bisschen Schüsse an die Hater werden verteilt auf Horrorcore-Basis. Es ist, genau, es ist so ein bisschen diese, alles mit dabei. Ich bin einfach, ich freue mich einfach, dass ja wieder neue Musik rausbringt, vor allem, weil wir ja im Podcast auf der Tape-Fabrik auch oder bei der Taped-Convention ein bisschen drüber gesprochen hatten, dass es halt für ihn eigentlich gar nicht so easy ist, was auch Rahmenbedingungen angeht, tatsächlich konsequent irgendwie an neuer Mucke zu arbeiten und die ordentlich auszuproduzieren zu lassen, aufzunehmen, rauszubringen, weil da hängt ja immer ein Haufen Scheiß dran. Deswegen sehr schön, dass das jetzt einfach wieder klappt und vorangeht. Er hat ein Konzert in Hamburg neulich gespielt, falls du es hörst. Ich hoffe, du spielst einfach bald auch in Berlin, weil, ja.
Sweet.
Da würden wir auftauchen.
Jawohl.
Okay. Deutschrap hat mich auch noch weiter überzeugt. Kapuze. Ja, kennst du noch Kapuze? So, also, ja klar, wer den unteren liebt, kennt ihn. Unidad Popular. Kranker Beat. Ich liebe die Lines, die so ein bisschen zwischen Selbstzerstörung und Kneipe hängen sind und trotzdem so, ey Leute, wir müssen halt trotzdem füreinander und miteinander einstehen, wenn wir halt was zum Besseren bewegen wollen. Aber wirklich auf Low-Key. Also sagt, glaube ich, auch, dass er mit ich weiß gar nicht mehr, mit organisierten genossenschaftlichen irgendwie nichts am Hut hat. Ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber im Sinne von so, ich bin kein Vorzeigeaktivist, schwang da schon irgendwie mit raus. Ich fand's
sympathisch.
Fand's sehr gelungen auf jeden Fall. Ja.
Ja, hat mir auch gefallen.
Richtig, richtig guter Track. So, das ist für mich eigentlich Peak Deutschrap Untergrund. Genau sowas will ich hören, weil das hört sich, also was heißt, hört sich keine Sau an. Die wissen, die hören sich das an, aber das landet in keiner Deutschrap Playlist und ich finde es richtig gut. Also ich finde es einfach richtig gut. Und außerdem richtig gut, den fand ich tatsächlich outstanding, Döll ist zurück, mal wieder, die Story kennt man jetzt glaube ich auch schon nach Lamm Kampf und er ist wieder durch eine schwere Phase gegangen, beziehungsweise immer noch durch eine schwere Phase gegangen.
Oder ich würde mir auch, also ich meine, er macht dadurch halt irgendwie gute Musik, aber ich würde ihm halt wirklich auch langsam mal wünschen, dass es ihm wirklich auch mal gut geht und nicht irgendwie immer
ja,
sowas passiert.
Ja, wenn man dem Track vertraut, seit zumindest seit er es, als er es eingerappt hat, seit 2 Jahren clean, das ist ja vielleicht erstmal auf dem Weg der Besserung. Safe. Man kann vielleicht sagen, ne, und also ich sehe es wie du. Ich habe ja auch die These, manchmal kommt halt wirklich ganz tolle Kunst raus, wenn es Leuten extrem scheiße geht, aber eigentlich ist es das natürlich überhaupt nicht wert, dass ein Mensch irgendwie kaputt geht, nur damit ich am Ende tolle Kunst zu genießen habe oder sehr gute Songs und Musik höre, ja, wo jemand sich so krassen Scheiß von der Seele rappen kann, aber bei dem Song jetzt auch wieder, ne, ist jetzt ja quasi auch der Comeback-Song und ein Album ist in der Pipeline und es holt einen auch genau rein. Der musste jetzt auch als erstes rauskommen, weil er nämlich aus diesen Jahren erzählt, als er quasi nichts öffentlich gemacht hat, man nichts mitbekommen hat, und ich fand es so dicht erzählt, keine einzige Silbe auf diesem Song ist verschwendet, es wird nur Real Talk gelabert, ohne irgendwelche, also ohne sich irgendwie zu inszenieren, sondern erzählt von einem Struggle im Callcenter, erzählt, wie er aus einer Wohnung ausziehen musste, shoutoutet aber auch so musikalische Partner wie Audio oder Talkie, die ihn aber einfach unterstützt haben, und zwar nicht so musikalisch, sondern ihm einfach geholfen haben, auch in dieser Zeit so, beziehungsweise Verständnis dafür hatten, also ja. Plus der Beat von Mighty ist auch sehr gut, ja, also fand ich extrem stark von Döll und ich bin sehr gespannt auf das Album, und der spielt auch eine Tour und ich hoffe, es geht ihm dann tatsächlich besser. Also ich sag mal so, also ja, ich glaube, es gibt so eine Line mit "Schau mich an im Spiegel", und dass er dann halt wieder froh ist, sich irgendwie ins Gesicht gucken zu können, ja, oder so, ja, so ähnlich.
Das
und ein Thema von so, man kann sich wieder sehen und angucken, und gleichzeitig habe ich halt davor das aktuelle, quasi auch aus irgendwie jetzt der letzten Zeit geschossene Pressebild von ihm gesehen und dachte halt, jo, der Mann sieht halt todesfertig aus. Also ich hoffe, dass es ihm trotzdem gut geht. Naja, so ja, mäßig. Der Song extrem berührend auch irgendwie und extrem stark. Uff. Deutschrap.
Ich will vielleicht kurze dir Sprechpause gönnen, weil ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, weil ich wollte tatsächlich noch eine Konzertempfehlung raushauen, weil ich habe ja vorhin schon über Tizzy gesprochen und das Schurke-Album am Freitag, also heute, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, falls ihr zufällig auch noch in Berlin wohnt, dann könnt ihr quasi, das ist ein bisschen weird, aber ihr könnt quasi auf ein Release-Konzert gehen, weil Tizzy spielt an diesem Abend heute Vorband von Shogun. Und den finde ich ja auch gut, und ich glaube, da kann man auch einen relativ moderaten Preis ein gutes Konzert sehen von Künstlern, die ja so vielleicht wahrscheinlich in 2-3 Jahren ein bisschen größer sein werden und nicht mehr in so einer kleinen, gemütlichen, ich glaube, ich will im Cassiopeia Hinterhof, gemütlichen Kneiper-Club-Atmosphäre schauen kann. Das sind ja immer die besten Konzerte.
Klar.
Potenziell.
Je kleiner, desto besser. Das gut, auf jeden Fall.
Naja. Also es gibt schon so ein kleines. So.
Du nimmst das wieder so wortwörtlich.
Ja, ja, natürlich.
Es gibt bestimmt Ausnahmen, ja, aber einfach so grundsätzlich. Ach, man kann aber einfach, natürlich sind die kleinen intimen Konzerte viel besser als Drecks Columbia Halle. Du hast es doch selber schon basically erzählt.
Ja, aber ein Konzert mit 5 Leuten ist auch schwierig.
Ach, Mann, ey. Gut.
Ich dir aber zu wortwörtlich genommen. Gut, mach deine Honorable Mention aus Übersee. Abschuss.
Wir gehen in den internationalen Raum. Passalö ist back mit unter anderem dem Track Belly. Ich glaube, mittlerweile gab es sogar noch 1-2 andere Songs. Ich würde sagen, können wir uns drüber freuen. Er kommt aus seiner Knastzeit. Weiß nicht, ich habe es irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, aber er saß halt einfach literally im Knast, verurteilt zu 33 Monaten, hat jetzt, glaube ich, so 21 davon abgesessen, immer ein ganzes Jahr gespart. Und kann jetzt halt wieder Musik rausbringen, was ich sehr gut finde.
Hoeneß war früher draußen.
Wer?
Hoeneß. Das ist ein Schwein.
Ja, da hat aber auch andere Art von Verbrechen begangen. Naja.
White Crime.
Ja. Ja, gut.
Ist nicht so schlimm.
Genau, aber Passalö ist back so. Das sind auf jeden Fall immer gute Nachrichten. Es gab ein sehr funny Track von Zach Fox zusammen mit Bruiser Wolf, Mountain Lion. Das ist so ein Beat auch, wo ich sagen würde, so hört sich für mich halt basically, also wenn man so eine Art von Beat macht, da ist halt die Hälfte der Miete für mich schon gewonnen, weil ich finde, das ist so komplett zeitlos. Ich
wusste genau,
komplett dass du zeitlos, sagst. Wenn du sowas baust. Und ich meine, guck mal, die machen ja nicht irgendwie so Boom-Bap-Scheiß-mäßig drauf, sondern die machen einfach nur eine absolute Shitshow drauf und ballern sich mit den funnigsten, also rappen in ihrem jeweiligen Part die spaßigsten Sachen, die ihnen eingefallen sind. Und ich finde, das funktioniert halt komplett gut. Mountain Lion kann man sich geben.
Hat mir auch gut gefallen.
Und zuletzt möchte ich noch drauf machen, ganz schwieriger Zeitpunkt für mich, wie wir diesen Podcast aufnehmen. Die Leute, die mit mir fühlen, wenn ich die internationalen Releases und Honorable Mentions und so weiter durchgehen, die wissen natürlich, dass am 28. Oktober, das ist der Tag heute, jetzt gerade, an dem wir aufnehmen, um Ja, das Tyler the Creator Album halt gedroppt ist an einem Montag. Ich dachte sogar erst so 6 Uhr morgens überall, aber nein, nur 6 Uhr Eastern Standard Time in den Staaten, also so um 11 in Deutschland. Und hab halt auf Maloche gehockt und hatte keine Chance, das Album anzuhören. Jetzt wird so ein Monat vergehen, bis wir die nächste Folge machen. Aber Noid, Kurzform für Paranoid, die Vorab-Single, habe ich schon gehört und für sehr gut befunden und würde die auch noch auf die Honorable Mentions packen. Und da ich keine Chance hatte, dieses gottverdammte Tyler-Album zu hören, sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Oder ich spreche drüber und du musst es ja anhören.
Ich höre es mir gerne an. Ich werde mir auch das Album anhören, weil du bist ja auch großer Fan und ich habe es mir auch immer wieder. Und es sind ja auch immer wieder gute Songs drauf, wo ich mir denke, ja, so, ich check schon,
also warum man es mag. Aber auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, es wird kein Standard-Shit, den man sich anhört. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. So.
Wahrscheinlich ist das so.
Ja, so viel zu den HMs.
Geil. Halleluja, das war ja dann noch wieder ein Ritt durch den Monat Oktober quasi.
Ja.
Und das nächste Mal, wenn wir kommen, meine Güte, dann ist ja das Jahr fast schon vorbei und es war Spotify Rap Day. Wahrscheinlich. Haben wir vorhin schon besprochen.
Wer stirbt diesmal?
Ich habe so nächstes Mal Top 4 Liste. Leute, von denen wir hoffen, die sterben. Natürlich nur, weil sie alt sind und das ist ganz natürlich.
Also. Donald Trump. Der könnte dann schon Präsident sein. Auch die US-Wahl liegt dann hinter uns, Gott, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Die ist jetzt in einer Woche.
Das wird, glaube ich, alles so crazy, da haben wir schon so viel crazy Shit erlebt,
sagen, aber
dann nochmal anders heftig so.
Wir haben die Themen dann auf jeden Fall.
Ich überlege, ich habe da letztes Mal bei der US-Wahl, habe ich ja halt die komplette Nacht durchgegrindet und halt auch wirklich so Instagram live gegangen und ungefragt Politikmeinungen rausgedroppt und Stories gemacht mit Scheiße. So, ich frage mich, ob ich das nochmal machen soll.
Kompletter Fiebertraum eigentlich.
Kompletter Fiebertraum. Aber ich werde wahrscheinlich mir den ganzen Abend irgendwelche hysterische Leute, die irgendwelche, ich liebe ja auch Amerikaner, weil sie dann halt so Wasserstandsmeldungen rausgeben und so Statistiken rausballern, genauso wie mit deren Sport. So, die bringen dann so Statistiken und halt so Vorwahlumfragen, so, die nichts aussagen, aber du direkt Emotionen hast und denkst, wow, das hört sich ja fantastisch an, oder oh mein Gott, die Welt geht unter. Da bin ich drin, da werde ich alles Mögliche schauen, das wird geil.
Ja, ich freue mich auch schon
ein bisschen drauf. Also, ohne Witz, aber das ist halt wirklich. Oft ist es ja so, dass so Trends, die in anderen, in den USA kommen, immer alles so 5 Jahre, bevor es in Europa ist. Und ich war ja vor 1-2 Monaten war ich in den USA und habe da auch viel Fernsehen geschaut. Das war in der Woche, wo Trump und Harris TV-Duell hatten.
Ja.
Und ich habe dann halt so ein bisschen so durchgesäppt, habe dann halt irgendwie diese amerikanische Serie. Und es ist halt, also Fox News, aber halt auch so MSNBC oder so, wo so ein bisschen eher demokratisch. Das ist ein verknappter Propagandafilm auf beiden Ebenen. Das ist unfassbar, das kannst du dir nicht vorstellen, wie heftig das ist. Das ist also es hat mich hart gehittet, wo ich dachte, das kann nicht ernst sein, das kann nicht sein, dass das unter dem Flagship, das sind Nachrichten. Ja. Die web.de-Startseite ist dazu ein heiliger Grad des Journalismus dagegen, das ist unfassbar.
Krass. Also, web.de-Startseite auf jeden Fall. Ich habe leider auch noch einen alten Account und muss mir die Anzeige ab und zu geben.
Es ist, ja, also ja, ich bin echt gespannt und dachte, ja, wie doch sei, wir sind kein Politik-Podcast, aber jo, das wird auf jeden Fall ein Thema.
Wir sind auch nicht die Web.de-Startseite.
Leider.
We try to be.
Try to be die Web.de-Startseite des Hip-Hops. Ja, Mike.
Ey, ich würde sagen, mit dieser.
Ich glaube, bei web.de hat doch auch immer Edgar Wasser sein Format gemacht, wo er Rap the News gemacht hat.
Nein.
War das nicht bei web.de? Verwechsel ich gerade.
Oh, das müssen wir nächstes Mal nacharbeiten, das weiß ich nicht.
Das war auch schon weird alles. Ja.
Na gut, ich würde sagen.
Die großen Politikmomente, oder? Wir erinnern uns noch, wo Blumentopf Wahlwerbesvideos gemacht hat. Aufruf zur Wahl für die Demokratie. Naja, was machen die eigentlich heutzutage? Ich weiß, sie haben aufgehört, aber ich hoffe, denen geht es auch irgendwie gut.
Ich weiß nicht, ob ich in dieses Thema noch reingehen will. Ich denke, den.
Dazu nochmal der Hinweis, dass wir Leute suchen, die Kategorie Vorschläge machen.
Damn, ey. Naja.
München. Ja, München. Es ist ein Ort, der existiert.
Ja, ich weiß. Deswegen, also ich halte mich da ja nicht auf, aber ich denke, deswegen geht es denen gut, weil ich denke halt immer, alle in München sind reich. Oder wohlhabend zumindest.
Ja. Ich lerne ja gerade Italienisch und was funny ist überhaupt München. Auf Italienisch heißt München Monaco. Ich finde, es passt irgendwie.
Ich habe ein Haus in Monaco.
Vielleicht hat sie nur eins in München.
Ja, deswegen.
Wäre auch okay für sie, aber.
Villa in München auch stark. Okay. Ich habe das Gefühl, wir schweifen ab.
Wir haben schon bei der Folge sind wir so reingeschweift quasi dann in dem Fall. Jetzt wird abgeschweift.
Ja, ich bin aber auch dafür, das Abschweifen jetzt zu beenden.
Das machen wir so.
Mein Hals ist schon ganz kratzig. Ich komme ja aus einer Corona-Woche und ich merke das einfach.
Ja.
Schlimm.
Ja, so ist es.
Ja, das war Folge 98. Ja, ich bin ziemlich sicher, Folge 98
vor der großen 100.
Ja, wir haben schon große Vorbereitungen für die Feierlichkeiten getroffen.
Sag doch sowas nicht, das ist doch, du weißt was, aber alle werden wissen, dass es gelogen ist.
Ich denke, die Leute wissen, wenn ich lüge. Also das, mittlerweile kann man es, denke ich, raushören. Leute, die mich kennen, wissen Bescheid. Okay, damit sind wir raus.
Mach mal Geräusche.
Lasst euch gut gehen bis nächstes Mal. Piu!